Ich bin Uli Wegner, Boxtrainer. Ich höre Champagner lieber als Bier.
Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich.
Champagner statt Bier, der Football-Podcast.
Heute hier wieder mal zu Champagner statt Bier. Das ist, glaube ich, die, die 8. Folge heute schon. Ist ungefähr ein Jahr nach der Premiere, knapp. Ist doch 7 Folgen in einem Jahr, 8 Folgen im Jahr. Gute Quote. Ich begrüße ganz herzlich den André natürlich wieder.
Hallo.
Das ist schön, dass du da bist. Mhm. Der Buchautor, müssen wir gleich Werbung machen für dein neues Buch?
Oh ja, unbedingt.
Wie heißt das?
Es heißt Klassenkampf.
Klassenkampf. Ich habe vorhin gesagt Kaltland, da habe ich mir irgendwas Falsches gemerkt.
Nein, das heißt der Klassenkampf und es ist mit Karl Marx abgestimmt. Der ist Kommunist, der findet es okay, dass es so heißt.
Ist es eher ein Roman, was ist es?
Es ist ein Roman, ein lustiger Roman, ja.
Ja, und erscheint?
Am 9. März.
9. März, jeden Tag nach dem Frauentag.
Oh, das muss ich. Internationaler Frauentag ist 8. März, okay. Super, passt perfekt. Es ist ein Buch für Frauen gegen Männer.
Aber sowohl Männer als auch Frauen müssen sich zulegen.
Männer müssen es kaufen, Frauen kriegen es
von geschenkt. Den Männern. Am 8. März noch nicht, weil es ist noch nicht draußen. Am 8. März kriegen sie einen Gutschein geschenkt.
Ja.
Sehr gut. Internationaler Frauentag. Ja. Dann Dirk ist auch da.
Ja.
Hi, wieder mal in vertrauter Runde, wir sind zu dritt. Der Dirk ist da. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich mich beim Casting gegen die ganzen anderen Bewerber für diesen Podcast wieder durchsetzen konnte. Ich habe auch nur unwesentlich geschummelt. Also ich habe die Bälle, wenn Bälle ein bisschen Luft rausgelassen, deswegen konnte ich besser treffen. Das ist ähnlich wie beim Super Bowl.
Wir können auch mal gucken, vielleicht ist auch in diesen beiden Plexiglasbehältern wieder eine Kugel rüber gerutscht. Ja.
Ich habe sie farblich markiert.
Ja. Also meine. Sehr gut. Aber bist dabei nicht farbenblind.
Ich durfte aber ziehen von dir.
Ja, okay. Du hast kein Buch rausgegeben noch nicht, ne?
Nee, aber ich wollte, deswegen ist schön, dass du mich in die Runde holst, weil ich wollte natürlich den André fragen, inwieweit im Klassenkampf quasi RB Leipzig da verortet ist.
Gar nicht. Kommt nicht drin vor. Tut mir leid.
Wirklich?
Mhm. Ja, also auch für alle RB Leipzig-Fans ein absoluter Grund.
Und es in Grund und Boden zu verreisen. Weil RB Leipzig nicht zum Vorgang. Aber... Der Vorteil ist, es steht auch nichts Negatives der RB Leipzig drin.
Ja. Es kommt aber ein Fußballverein drin vor.
Welcher?
Unter Hooligans. Den habe ich nicht benannt.
Ach so, ein fiktiver
Hooligans. Nee, den gibt's schon. Den gibt's schon. Aber
du verrätst es nicht.
Der ist halt so, ach, der ist unbedeutend. Ist einfach so.
Ah, da fallen mir spontan ein paar ein.
Hooligans?
Wie? Nee, nicht mit Hooligans. Also wirklich.
Aus Sachsen etwa oder aus Leipzig sogar?
Gibt ja ein paar Fußballvereine, die vielleicht gerade... eher unterhalb der großen Bedeutungsschwelle existieren. Ja. Lass mal das so stehen. Wollen wir gleich über Mario Basler reden? Nee. Gut.
Ach Mensch, Mario Basler haben wir auf unserer Liste noch.
Mario Basler wird ausgelassen als Thema. So, mir geht's ja tatsächlich so, hier nach hier ein Trainingslager und so, ich habe fast das Gefühl, es wäre besser, wenn man irgendwie so diese ganze Winterzeit einfach ausleist, so sich im Winterschlaf versetzt und erst wieder aufwacht, wenn die Saison wieder losgeht.
Weil ich das, bin
so die letzten Wochen, die waren ja so, eher so, dass man sie auch gerne hätte verpassen dürfen.
Bin ich total deiner Meinung. Also ich brauche gar keinen Fußball im Winter. So. Ich bin ja nach wie vor dafür, dass man das so legt, wie in USA Fußball funktioniert.
Ah.
Nur wenn es warm ist, wird Fußball gespielt.
Was natürlich schlecht ist mit dem Urlaub im Sommer.
Das ist ja nicht mein Problem. Ich bin selbstständig, ich habe gar keinen Urlaub.
Das heißt, super. In Deutschland gibt es eine Liga, die eine Saison, die dann über 2 Monate geht, oder wie? Ja, genau. Montag, Dienstag und Donnerstag.
Egal wie, auf jeden Fall ist das Thema, dachte ich, Weihnachten. Ne? Weil wenn man die Winterpause weglässt, ist jetzt quasi noch wie Weihnachten. Mhm. Und deswegen habe ich hier Weihnachtssachen mitgebracht für unsere kulinarischen Ermalung in den Weihnachtsmann.
Wow. Übrig geblieben ist.
Und vorletzten Jahr? Steht, glaube ich, Matthias unten dran. Nee, Materialnummer steht noch dran. Ein Weihnachtsmann, ja, selbstgemachter Weihnachtskekse.
Wow. Aber der Weihnachtsmann ist auch für alle hier, ich halte die Kamera sehr schick.
Ganz weit vorne sind die Vanilleköpfe, die allseits sich großer Beliebtheit erfreut haben. Sieht nicht so aus, weil es sind noch so viele da, aber es waren irgendwie 20 Bleche, die ich gemacht habe.
Du hast die gemacht.
Ich, selbst gemacht.
Und da ist bloß noch, so diese kleine Dose ist bloß noch
übrig.
So okay, Illustration, das sind wirklich sehr, sehr kleine, sehr, sehr kleine Dose.
Das hier sind die, ich zeig's mal in die Runde, das sind die Öko-Kekse. Hier mit schönen, mit Kürbiskernen oder so, oder Sonnenblumenkerne waren es, glaube ich. Cool. Und so Nüsse drin und so.
Handgeklöppelt.
Mhm. Und dann irgendwie so ein bisschen mit Kleber verschweißt, damit die nicht auseinanderfallen. Na, sehr schön. Hätten nämlich Müsli-Keks oder so. Ja. Würde man auf jedem alternativen Weihnachtsmarkt in Kornowitz würde man große Preise abräumen.
Die sind auch fast alle.
Die sind
waren sehr beliebt in deiner
Familie. Die haben wir verschenkt, weil wir die selbst nicht essen wollen.
Volker, dann sagt sehr viel über deine Familienbeziehung aus, dass die zuerst gegessen wurden. Aber auf jeden Fall aus, als ob du quasi irgendwie Kleber in so eine Müsli-Schale reingeworfen hast und dann so rausgefingert. Ja. Ne?
So ähnlich habe ich es nicht gemacht.
Jetzt haben wir alle immer angefasst.
Genau.
Das heißt, sie haben auch noch einen Personal Touch.
Personal Touch. Touch. Oh, dein Wortspiel. Du bist bestimmt im journalistischen Bereich tätig. Und was natürlich wichtig ist, Weihnachten ist für mich sehr stark verbunden mit Eierlikör. Ich schüttel den mal.
Selbst gemacht?
Selbst gemacht. Wir haben es selbst gemacht bei Eierlikör viel, aber der ist natürlich schon, der hält sich natürlich mit Frischei dann natürlich nicht allzu lange. Wie also du? Wenn ich den aufgehoben hätte von vor Weihnachten, den Eierlikör, dann würden wahrscheinlich morgen nicht mehr so richtig gut aussehen. So.
Der Podcast Champagner statt Bier ist ja auch ein Verbraucher-Podcast. Ja. Also hier kannst du vielleicht mal ein kurzes Rezept zum Besten geben, wie man Eierlikör am besten macht.
Ich habe es vergessen. Mein Rezept war auf jeden Fall das Bessere, wie das von deiner nicht angetrauten, aber vom Gefühl her wie angetrauten.
Ich dachte, man rührt einfach Eier zusammen, dann macht man Zucker und Schnaps rein und das ist dann irgendwann gelb.
So ähnlich.
Okay.
Also es gibt verschiedene Varianten, wo man Ei warm machen muss oder nicht warm machen muss. Das ist so ein bisschen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
Süffig.
So, und jetzt singen wir noch das Champagner statt Bierlied mit Eierlikör drin.
Wir trinken Eierlikör
statt Bier. Aus 0,5er Bechern.
Ja, ich habe ja gehört, dass sich die Salmonellen bei einem Alkoholgehalt von über 38% nicht halten. Das heißt, wenn mir jemand eine Frage hat, ob man zu Hause die Eier noch verwenden kann, einfach 50%igen Schnaps rein, dann kann man jedes Ei essen, weil dann gibt es keine Salmonellen, die sterben dann alle.
Okay, aber toll, ne? Manchmal ist ja an Eiern auch nicht nur das Problem, dass vielleicht Salmonellen drin sind, sondern die riechen ja aber noch schlecht.
Dann das Zucker.
Dann Zucker.
Oder Vanille, also Vanille.
Oder das als Aromaprüfung verkaufen. Ja. Ja, echt. Sehr gut. Disclaimer, ich habe noch nicht Dschungelcamp, gucke ich nicht. Guck nicht so Fernsehen. So einen
Fernsehen?
Ist halt Walter. Tatsächlich
finde ich
das sehr uninspirierend.
Ist der freiwillig ausgezogen?
Ich habe es nur irgendwo.
Ich habe nur irgendwie so mitbekommen, dass er wohl
gesagt hat. Gucken das ja alle nicht, ne?
Ich habe nur irgendwie so mitbekommen, dass er wohl gesagt haben muss, dass er mal irgendwie eine Einladung zu Wetten das hatte oder so. Und dann hat das ZDF getwittert: Tut uns leid, aber wir haben dich nie eingeladen. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, cool. So, das beweist wieder, dass man auch über Sendungen reden kann, die man nie gesehen hat oder nicht wirklich sieht.
Ne? Und bei dem Podcast hier gibt es ja unten ein Kommentarfeld, also ihr könnt uns quasi auf dem Laufenden halten.
Aber was wir jetzt geschafft haben, wir haben uns quasi auf das Niveau von Sportradio 360 auf die Emporen der Sport-Podcasts halt hochgekämpft, weil dort wird ja auch gerne mal über das Dschungelcamp geredet.
Ne?
Wir sind quasi auf Augenhöhe mit dem Gipfel der Sport-Podcast-Unterhaltung Sportradio 360. Sag mal Sportradio 360.
Kann man
abonnieren im Internet und hören.
Genau, und weil Sportradio 360 quasi auch genauso wie wir auf Name-Dropping aus ist, haben wir quasi auch so eine, wie heißt das, so ein haben wir auch was mitgebracht.
Was? Ich bin Uli Wegner, Boxtrainer. Ich höre Champagner statt Bier.
Also, und für alle, die es noch nicht verstanden haben, sage ich es einfach nochmal ab. Hallo Uli, wie hörst du
uns? Ich bin Uli Wegner, Boxtrainer. Ich höre Champagner statt Bier.
Danke, Uli. Also, nicht nur ihr, auch Uli Wegner. Uli berühmter Wegner. Weltmeister.
Hallo Uli Wegner an dieser Stelle. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ja.
Ich vermute, ja, Uli Wegner hört jede Podcast-Folge mindestens zweimal.
Vorm Kampf halt einmal. Vom Kampf und dann danach zum Ausspannen.
Ist ja auch, geht auch immer viel um Boxen heute nicht. Stopp, damit ich gleich deine Redeschwelle stoppen kann. Um Boxen geht's nicht, aber...
Uli Wegner spielt ja in die Podcast seinen Boxhorn vor, damit die ein bisschen Aggression kriegen.
Ja, so. Aber nur die mit deiner Beteiligung. Aber, ne, was ja auch gut ist, das letzte Boxereignis war ja in den USA. Was wir gleich überspringen und zu dem wirklich wichtigen Ereignis in den USA übergehen.
Deontay Wilder?
Der Super Bowl.
Ich freue mich sehr.
Ich auch.
Warum? Sehr kann mir das jemand erklären, warum? Ist ja schon so, dass irgendwie American Football, die NFL in Deutschland so ein bisschen diese Bedeutungsschwelle überschritten hat, könnte man sagen. Also ich glaube, letzte Woche beim Halbfinale haben schon 1 Million Leute zugeguckt nachts. Und warum? Kann mir das jemand erklären, warum Football in Deutschland irgendwie inzwischen so was funktioniert?
Es ist ja ein fantastisches Spiel. Das macht ja extrem viel Spaß zuzugucken. Also wer das Halbfinale gesehen hat von den Seahawks, wie die zurückgekommen sind.
Ach, ich erinnere mich nicht dran.
Unglaublich toll für jemanden, der die Seahawks mag. Mhm. Und nicht so toll für jemanden, der die Seahawks oder die Packers viel schöner findet und mir gegenüber sitzt.
Mir ist das eigentlich.
Aber du wolltest nicht, dass ich sie auch
nicht. Ich fand, das Spiel nicht gerecht.
Es wurde dem Spiel auch nicht gerecht, aber wer es schafft, so zurückzukommen, hat es dann irgendwie doch verdient.
Leider.
Und es war doch einfach ein großartiges Spiel. Und wenn man sowas sehen kann, glaube ich, dann ist es schon gerechtfertigt, dass es auch viele Leute gucken. Und vielleicht hat sich das einfach so ein bisschen transportiert. Außerdem kommt Football ja jetzt nicht mehr immer nur 5 Uhr morgens, sondern es ist auch mal 19 Uhr mal 23 Uhr und das ist manchmal durchaus noch vertretbar. Ja.
Okay. Und aber war vor 20 Jahren ja auch nicht anders.
Vor 20 Jahren war ich leider erst 7 Jahre alt. Da haben meine Eltern nur bis 1 Uhr Fernsehen erlaubt.
Aber gab es ja andere Leute, die in deinem Alter von heute waren?
Ja, aber warum nicht hier im Osten.
Ich glaube, meinen ersten Super Bowl, den ich gesehen habe, der ist tatsächlich 20 Jahre her.
Krass.
Als es noch den Sportkanal in Deutschland gab. Und ich meine, damals war das wirklich nicht mal ein Nischensport. Das war irgendwie, ich glaube, wenn du dazu jemanden Super Bowl gesagt hättest, da hätte er dich mit schrägen Augen angeguckt und inzwischen kann man sich ja schon, also wenn ich in meiner Twitter-Timeline unterwegs bin, da ist, wenn Football läuft, Halbfinale, Super Bowl, dann geht's da ab, nachts um 2.
Also ich kenne durchaus noch genug Leute, die damit überhaupt nichts anfangen. Ja. Und also ich sehe das schon noch, dass es eben doch noch ein bisschen Nische ist, aber es ist schon viel, viel größer geworden. Und ich bin jetzt ja auch nicht irgendwie seit 20 Jahren da Fan oder so. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal auf Super geguckt habe, vor 5 Jahren oder so vielleicht. Keine Ahnung.
Und dein Team sind die Seahawks? Du bist also Erfolgsfan?
Jetzt bin ich gerade Erfolgsfan. Seahawks. Den gönne ich das schon, dass sie verteidigen. Weil ich es schön finde, wenn sie verteidigen. Aber sie haben natürlich desaströs gespielt bis hierhin. Also eigentlich haben sie es nicht verdient. Aber gut. Wer es dann doch irgendwie schafft, wie gesagt.
Da ich ja quasi ein bisschen die Gegenrede hier übernehmen muss, sage ich jetzt, dass ich für die New England Patriots bin.
Weil du so patriotisch bist.
Genau, weil die auch natürlich immer Ostküste, ist klar, ne? Ist immer, mein Team kommt immer von der Ostküste. Ja, auf jeden und Fall die Marino. Wissen ja auch, wie die Luft aufpumpen bei Bällen. Das heißt, sie sind ja eigentlich immer auch. Und sie haben letztes Jahr im...
Du hast mir vorhin erklärt, wir müssen es erklären, da gibt es ja den Deflates von daher, ja, genau. Ne? Dass die New England Patriots die Luft aus ihren Bällen gelassen haben. Damit sie hier die besser werfen können und fangen können.
Und besser fangen können, genau. Es gab irgendeinen Experten, der sagte, das macht sowas wie 1,5% von dem Gewinn aus. Und ich habe ja wirklich sehr deutlich letzte Woche
gewonnen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ist es verboten? Oder also muss der einen bestimmten Luftdruck haben? Das ist einfach nur
nicht der gute englische Ton.
Dadurch, dass du ja deine eigenen Bälle mitbringst, kannst du eigentlich mit denen machen, was du willst. Und es gibt irgendwie nicht so einen Luftdruck, der festgelegt
aber
ist.
Aber die gibt es nicht.
Also zumindest das, was ich gelesen habe. Ich habe es jetzt auch nicht so ganz in die Tiefe. Und auch die Experten von Sportradio 360, die ich hier auch nochmal grüßen möchte, haben es quasi nicht entsprechend auflösen können. Ja. Das heißt, es gibt da wohl keine Regel, dass du irgendwie 3,5 Bar oder welche Zahl auch immer haben musst. Es ist wahrscheinlich eher der gute Traum.
Aber dann würde es ja keinen Sinn machen, dass die irgendwie erstmal Bälle vorher gezeigt haben, die vorher gepumpt waren und dann Luft rausgelassen haben. Hm. Weil die haben ja am Anfang...
Außerdem würde es mich echt wundern, wo im Football tatsächlich so viel geregelt ist.
Ja. Okay, auf jeden Fall sind die Patriots sind also Betrüger. Ja, können wir das so festhalten? Gegen die gute Seele des Seahawks. So, genau. Darum geht es im Super Bowl.
Aber dann ist es ja noch viel ungenierter, noch viel besser. Was, wie heißt das, der Spruch da mit ungeniert? Lebt sich erst ungeniert? Nee. Ja. Ruf ruiniert, ungeniert und so. Ruiniert,
ja.
Und deswegen kann man jetzt umso patriotischer auf die Patriots halten.
Du bist
ich meine, die sind natürlich auch im Halbfinale, die haben ja wirklich eine Demonstration der Macht.
Die haben gegen Indianapolis gespielt, ne? Gegen die Colts, ja, das stimmt, das war ein bisschen deprimierend.
12. Mal in Folge gegen Indianapolis, also es gibt ja...
Ich glaube, da bin ich zur Halbzeit sogar ins Bett gegangen.
Ja, ich auch, weil es einfach klar war. Und dann haben sie danach ja nochmal aufgedreht nach der Halbzeit, das war ja noch schlimmer.
Ja, deprimierend.
Aber das so deprimierend war das erste Spiel halt auch bis 2 Minuten vor Ende.
Ja.
45-7 nochmal für alle, die es verpasst haben. Das Spiel aus. Das heißt, wir können jetzt nicht klären, warum Football deutlich populärer in Deutschland ist, als es noch vor 20 Jahren, als ich auch am ersten Super Bowl gesehen habe. Ich kann mir das nur erklären mit insgesamt mehr Interesse auch für verschiedene Sportarten, was nicht so reguliert ist, über verschiedene Sportarten, die halt vor 20 Jahren vorrangig vielleicht in den öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder damals, wie ist es nicht Sport 1, sondern DSF
wahrscheinlich
gelaufen ist, weil DSF hat ja früher auch viel Football gezeigt oder so.
Ja, haben sie.
Die haben aber natürlich ein absolutes Nischendasein gehabt und jetzt dadurch, dass über
Internet,
die letzten Jahre, übers Internet kannst du sehen, aber dadurch, dass eben die ARD halt über lange Jahre einen Super Bowl gezeigt hat und jetzt Sat.1 dieses Jahr auch richtig gepowert hat, also die haben ja gerade
haben sie letztes Jahr schon
richtig viel, dass es auch mehr Leute dann irgendwie erreicht hat.
Also, war letztes Jahr nicht Stefan Raab dabei?
Nee, das war noch in der ARD, glaube ich, mit Stefan Raab.
Okay.
Ich glaube, David, das war noch als die ARD übertragen.
Könnte man den Kollegen Dirk Frohberg, falls er zuhört, kann mal bitte anrufen, ne? Und sagen, wie es war.
Du, es ist nicht live.
Ja. Ist nicht
du brauchst nicht aufs Handy gucken,
ruf jetzt nicht an. Ja, ich finde das auf jeden Fall spannend, weil ich da schon irgendwie, als ich angefangen habe, gab es irgendwie so, hat es ja noch Premiere übertragen damals. Und dann gab es halt so, in jeder Stadt gab es halt irgendeine Super Bowl Party, wo dann irgendwie 200 Leute waren und das war's. So. Und viel mehr gab es eigentlich zum Thema Football, NFL eigentlich nicht wirklich. Und wenn man jetzt in einen Sportart hat, die nachts um 12, um 1 eine Million Leute vorm Fernseher deswegen sitzen, das finde ich schon irgendwie crazy. Also das ist schon irgendwie eine Entwicklung, die...
Auf jeden Fall.
Ich glaube,
die Vanille-Kipferl sind übrigens großartig.
Ja, großartig. Finde ich, sollte auch jeder Footballer essen. Wenn er irgendwie zumindest vorne in der Offense oder...
Manche Defensive Line,
die schwören auf Vanille-Kipferl. Masse
Aufbau. Ich glaube ja tatsächlich auch, dass so ein bisschen so die Faszination oder so der Zugang dazu auch darüber funktioniert, dass es ja schon ein sehr, verregeltes Spiel ist, wo irgendwie so klar ist, so dieses klare, du musst 10 Yards überwinden und Spielzüge entsprechend irgendwie austüfteln. Also ich glaube, das macht so diesen Zugang, das hat so ein bisschen was nerdig-statistisch-mäßiges, wo es irgendwie so klar...
Ja, das ist halt auch ein langsames Spiel eigentlich, was dann mal blitzschnell wird und dann flitzt halt einer mal mitunter mal 90 Yards, sondern...
Was ich so auf einzelne Szenen zuschneide.
Genau. Ne?
So eine
Wenn ich ein Spiel nicht gesehen habe, gucke ich meistens die Condensed Version, die dann nur 45 Minuten geht von dem Spiel. Das ist sehr erheiternd, weil man hat nicht diese ganzen Unterbrechungen dauernd.
Aber funktioniert, ne? Ich meine, so ein normales Spiel dauert 4 Stunden, Super Bowl wahrscheinlich eher 5 mit der Halbzeit-Show. Das ist schon crazy lang, ne?
Mhm.
Aber verfliegt. Ich habe irgendwie letzte Woche wieder so gestaunt, dass du irgendwie so anfängst zu gucken und eigentlich sind die 4 Stunden irgendwie so auch wie im Flug rum. Also ich finde, also früher war das ja manchmal noch so, dass die dann in den Werbeunterbrechungen in Amerika dann irgendwie in Deutschland nichts Eigenes hatten, sondern dann irgendwie auch Werbung gezeigt haben. Das war bei den NBA-Finals, bei DSF war das immer so nervig.
Ja.
Da hattest du dann nachts immer irgendwelche Porno-Werbung dazwischen, so irgendwie die 3 Minuten. Und das war jedes Mal so ein... Oh, oder irgendwie bei Sat.1 dann vielleicht hier so irgendwelche lustigen Witze, die sie dann da irgendwie so einspielen, die aber nicht lustig sind. Was wollte ich sagen?
Deswegen haben die wahrscheinlich letztes Jahr verpasst, wieder pünktlich einzuschalten.
Genau, das haben sie dieses Jahr, glaube ich, auch hingekriegt bei irgendwas. Aber das ist ja schon irgendwie so, trotzdem hat man so wie das Gefühl, das fließt so weg, das Spiel. Das ist schon schräg, ne? 4 Stunden.
Wenn man so ein Fußball guckt, weil der Kommentator sagt ja auch immer, 12 Punkte Vorsprung heißt jetzt noch gar nichts.
Nee, ja. Das ist wie halt gestern beim Handball, wo sie dann immer, ja, plus 5 Tore zurück, das heißt noch gar nichts, wir können es noch schaffen. Ja. Was eine prima Überleitung wäre zu Katar, aber das kommt später.
Zum Super Bowl in Katar.
Nee, aber Dings ja. Was habe ich gerade gesagt?
Katar. Du hast über Husten geredet.
Nee, vorher.
Handball, du hast über Handball gesprochen.
Handball, genau, in Katar. Nee, was ich aber noch gerne hier Super Bowl, das Golf bei Überleitung ist, aber was ich gerne noch besprechen würde, ein sportfremdes Thema. Ne? Ist ja wichtig, nicht so viel über Fußball zu reden. Und sowieso viel zu viel über Fußball, weil ich gerade Winterpause.
In über Socken jetzt?
Da hätte ich auch was beizutragen.
Skisocken.
Ja, ich rieche schon.
Bei Chibo gibt es gute Skisocken.
Skisocken,
ja. Bei Chibo.
Die sind warm.
Chibo.
Wie viel kriegst du jetzt dafür, dass du das hier ins Mikrofon
machst? Ich mache das jedes Mal irgendwie Werbung
und bringe bisher jetzt noch niemand. Ziemlich viele Socken
dafür. Es gibt doch andere Firmen, bei denen man Socken bestellen kann. Man kann auch zum Beispiel, was man gut machen kann, ist zum Beispiel, wenn man das sowieso gerne bei Amazon Sachen bestellt, kann man über meine Seite gehen, dort auf den Amazon-Link klicken und sich darüber dann Socken bei Amazon stellen, dann kommen noch 5% der ausgegebenen Kosten kommen noch bei mir an.
Super. Unterstützen diesen
Podcast. Das würde ich in jedem Fall empfehlen. Allerdings sollte man natürlich, wenn wir über Menschenrechte in Katar, wenn wir es ja noch reden wollen, auch die Menschenrechte in Amazon quasi einbedenken oder so.
Aber es ist in jedem Fall wert, deinen Podcast mit 5% von jeder Amazon-Bestellung zu unterstützen.
Ich möchte auch nicht dazu auffordern, dass man sich extra bei Amazon anmelden geht. Aber wenn man sowieso bei Amazon bestellt, dann über meine Seite, über den links, rechts in der Seitenspalte zu Amazon gehen, dann fließt Geld zu
mir. Ja, wenn man das Menge. Buch Klassenkampf bei Amazon bestellt,
unbedingt
André über Hermann, Amazon bestellen. Dann wird das André Hermann
kostet nicht mehr.
Abgezogen?
Nein.
Das
ist für eine gute Sache.
Wahnsinn.
Ja, dann. Super.
Rock'n'Roll.
Für eine gute Sache ist auch hier, wenn man natürlich die Leipziger Internetzeitung liest, bestimmt.
Warte, ich wollte noch ganz kurz sagen, die Kollegen Böhmermann und Olli Schulz, ne, die bei Radio 1 eine Sendung haben, wenn die sowas sagen wie Socken bei Chibo, dann kriegen die haben letztens irgendwie Smoothies angeworben und haben danach eine Kiste Smoothies bekommen. Also Chibo, jetzt zieh mal nach.
Das kriege ich eine Kiste Skisocken. Oh. Skisocken gleich an Dirk weiterschicken, bitte.
Meine Schuhgröße ist übrigens 41 von Matthias, würde ich sagen, sowas wie 45.
Ah, oh, super
geraten. Wahnsinn.
Du bist Schuhexperte. Du bist der El Bandi. Ja. Muss ich El Bandi jetzt auch erklären noch für die Zuhörer? Nee.
Für alle Zuhörer möchte ich sagen, dass ich am Anfang das bevor wir eingeschaltet haben, dafür geworben haben, dass wir die Sachen, über die wir reden, so ein bisschen erklären, damit auch die Sportfremden oder die irgendwie durch Zufall auf diesen Podcast gekommen sind, immer folgen können und wissen, worüber wir gerade reden.
Apropos erklären.
NFL heißt übrigens National Football League. Und der Super Bowl heißt halt Super Schüssel.
Super Bowl. Ne?
Es geht um die Schüssel, die man gewinnt, wenn man gewinnt hat.
Ja, gut, da geht's prima erklären. Ich versuche es nochmal. Prima erklären kann ja auch die Leipziger Internetzeitung. Die machen ja mal prima Erklärstücke. Echt, glaube ich, hat mir irgendwo mal gesagt. Die haben ja gerade bei sich eine Bezahlschranke eingeführt. Was ich persönlich erstaunlich finde, weil ich nicht so richtig sicher bin, dass das funktioniert. Aber das mal ist ein ganz anderes Thema. Ich mache ja relativ oft oder so täglich so Pressegeschichten und surfe dafür relativ viel durchs Netz und stolper eigentlich zunehmend so über Zeitschriften, Zeitungen etc., die irgendwie so Bezahlschranken einführen, sei es irgendwie ab dem 10. Artikel, 20. Artikel, wo du nicht mehr auf die Artikel zugreifen kannst, wo ich mich immer frage, macht das Sinn? Tut man sich durch so eine Bezahlschranken nicht irgendwie eigentlich das Geschäftsmodell zerstören? Weil man, also was für mich zum Beispiel diese Bezahlschranke bei der Leipziger Zeitung bedeutet, ist, dass ich sie wahrscheinlich in meinen Pressegeschichten nicht mehr verlinke. Weil ich sage, nach 24 Stunden sind die Links tot, ja, und ich brauche in meinem Blog nicht tote Links. Weil wenn ich da tote Links drin habe, dann stört es wieder Google etc., die dann sagen, ey, warum baust du tote Links ein? Und
so was denkst du?
Ja,
so richtig SEO-mäßig.
Ja, manchmal denkst du das, weil ist mir mal irgendwann aufgefallen, dass ich zu viel tote Links in meinem Blog habe. Macht das Sinn, sich irgendwie so dieser Viralität des Verlinkens in der Welt zu berauben?
Bewusst? Ich habe gelesen, als die LEZ das angekündigt hat, haben mir auch die Leute drunter geschrieben, wegen, macht's gut, das war's, ihr Idioten. Und dann haben sie drunter geschrieben, nee, seit Tagen steigen unsere Zugriffszahlen. Und dann meinten die anderen wieder, ja, das ist ja immer so, wenn man was Neues macht. Da gucken erstmal alle kurz drauf und dann wartet man in 3 Wochen ab. Und Ich finde Bezahlschranken sowieso nicht so gut, weil einerseits so aus so einer Usability-Perspektive, ich will nicht 8 Accounts haben bei 8 verschiedenen Zeitungen, wo ich mich immer wieder einloggen muss und immer irgendwie da tausende Mini-Beiträge haben. Keine Ahnung, also wirklich, da muss definitiv irgendein anderes Modell mal gefunden werden, weil ich finde das unglaublich lästig. Ja. Und für mich bedeutet das genau das Gleiche. Ich konsumiere es irgendwann nicht mehr, außer halt innerhalb der 24 Stunden, was ich sofort finde. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so der gangbare Weg ist, dass die Tageszeitungen, dass die sich halt so verschließen. Also Tageszeitung hat sowieso nur noch im 24-Stunden-Geschäft so eben Meldungen, die jetzt kommen, eine Chance.
Ja.
Genauso wie das Print-Ding, aber das fehlt irgendwie
so. Aber ich finde das so ähnlich, weil grundsätzlich heißt ja so eine Bezahlschranke, dass man letztlich dieses Modell einer Print-Zeitung, also einer Papierzeitung, quasi ins Netz bringt.
Ja, aber also du hast so billig wie möglich, also so undurchdacht wie möglich.
Genau, und du hast also quasi wie so eine Papierausgabe, hast da irgendwie 50 und für jede musst du dich irgendwie anmelden, irgendwie 10 Euro im Monat bezahlen, und um das lesen zu können. Macht ja natürlich niemand. Also weil, warum sollte ich mir, was weiß ich, die irgendeine Zeitung in Süddeutschland, Donau-Kurier halt irgendwie abonnieren.
Und vor allen Dingen, ich kaufe ja mir nicht gleich ein Abo der Zeitung, nur weil ich die Zeitung mal lesen will. So, es muss halt irgendwie sowas geben, so ein ganz einfaches Bezahlmodell, dass ich den Artikel auch mal schnell freischalten kann, aber dann schalte ich noch nicht für 1,30 Euro frei oder so. Weil 1,30 Euro ist es mir dann die Information, die eine Zeile, die es meistens ist, dann doch nicht wert.
Ja. Das ist eine Debatte, die im Online-Journalismus schon länger läuft. Okay. Ne? Eigentlich schon seitdem es Internet halt gibt, ne? Die Zeitungen verkaufen immer weniger und die versuchen das dann quasi Stück für Stück. Der Spiegel hat das gemacht, macht das teilweise mit Artikeln, die Bildzeitung mit diesen Bild-Plus-Sachen, wo du quasi irgendwie zusätzlichen Content bekommst, ne? So. Es gibt quasi im Online-Journalismus gibt es so ein bisschen so eine Einstellung, wenn das alle durchziehen, dann bringt das auch was, ne? Weil die Leute dann quasi permanent, weiß ich, 50 Cent oder so 1 Euro für einen Artikel bezahlen. Beim Spiegel hat das auch funktioniert, weil die natürlich ganz hohe Zugriffszahlen haben.
Too big to fail. So,
genau. Bei der Leipziger Internetzeitung ist es tatsächlich eine Frage. Es gibt jetzt wohl auch deutschlandweit mehr und mehr kleinere Angebote, die auf diese Bezahlschranken übergehen, weil sie sich sonst irgendwie nicht anderweitig finanzieren müssen, ne? Also, nicht anders finanzieren können. Ich denke, dass das so ein bisschen in der Zukunft so funktionieren wird. Momentan gibt es halt noch sehr viel freien Content, also gerade auch die Agenturmeldungen oder so, die reinkopiert werden, gibt es frei im Internet, ne? Und so ein bisschen die Zukunftsaussicht ist, Sachen, die halt speziell sind, die speziellen Content bieten, die werden auch gekauft. Und ich vermute, die Leipziger Internetzeitung möchte quasi durch ihr eigenes Modell, sowas auch generieren und sagen, okay, wir bringen mehr, gerade für Leipzig haben wir quasi mehr Mehrwert. Und deswegen wollen wir das dann dadurch generieren. Ein anderes Modell, was mir sehr gut gefällt und was durchaus auch erfolgreich ist, ist das Modell der Taz, ne? Also wenn man auf einen Artikel geht, die stellen das alles online, gibt es dann so ein Pop-up, da steht, ist dir das so viel wert, dann zahl dafür oder so.
Bei neuesten Neudeutschen macht es genauso.
Und ich klicke da eigentlich ganz oft weg, ich zahle tatsächlich ganz selten, aber ich habe jetzt mal irgendwie Zahlen gelesen, dass die über diese Bezahlschranke oder quasi Bezahlschranke, du kannst den Artikel ja trotzdem lesen, irgendwie sowas wie zwischen 7.000 und 10.000 Euro im Monat einnehmen, worauf die halt, naja, aber dafür können die halt 3 oder 4 Redakteure zusätzlich bezahlen, was sie halt nur durch Zeitungsabonnement nicht hinkriegen. Ja. Und das ist jetzt, also es ist nicht eine absolute Riesensumme, aber das ist, ich finde, als ich das gelesen habe, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist.
Aber ich finde trotzdem, dass diese ganzen Versuche, die es bis jetzt gab, halt alle grandios gescheitert sind. So Flatter und dieses ganze Zeug, was niemand macht. Verdienen wir halt irgendwie
Unmengen,
kommen da bei mir rein. 2 Euro irgendwas oder wenn überhaupt.
Ich rede nicht drüber.
Ja. Also es ist eine nette Idee, aber das macht doch keiner. Also es muss halt echt irgendwie so ein Bezahlmodell geben und dann würde ich halt, wenn ich was abonnieren würde, würde ich so einen Aggregator abonnieren. Halt einen, der mir Sachen zusammenstellt oder wo ich mir schnell Inhalte besorgen kann. Und ich habe ja gar nichts dagegen, so für sowas zu bezahlen, aber nicht auf diese Art, dass man den Kunden wie einen bösen Menschen behandelt. Also ich bin ja kein böser Pirat, der ihm die Inhalte wegnehmen will, nur weil ich es komfortabel haben möchte.
Na, ich finde doch, das ist so ein bisschen so in so einem, ich verstehe diesen Monetarisierungsdruck, kenne ich ja auch.
Total. Also
das ist ja auch so meine Frage immer oder so mein
Dilemma. Mit dem Blockgeld verdienen,
klar. So, genau. Aber ich finde so diese Idee, irgendwie so eine einzelne Bezahlschranke, wenn jede Zeitung quasi sein Angebot, was es im Netz hat, wie so ein Abo verkauft, wie so ein klassisches Papierabo, ist man in so einem alten Denken verhaftet, wo man diese ganzen Vorteile von Netz, die man ja hat, sich zu verlinken, Diskussionen anzustoßen, sich aufeinander zu beziehen, etc., ja so völlig abstößt. So. Und letztlich ja sich irgendwie selber so ein bisschen in so eine Nicht-Diskutierbarkeit hineinschiebt. Also du wirst letztlich bloß noch von denen wahrgenommen, die dich tatsächlich abonniert haben und vielleicht auch diskutiert. Wo wirst du diskutiert, wenn du nicht mit deinen Artikeln im Netz zu sehen bist? Also das ist ja relativ schwierig.
Und dann hast du halt noch sowas wie die Crowd-Reporter, die halt, wo du erstmal ein Abo abschließt und gar nicht weißt, was kommt. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht muss es irgendwie sowas geben wie irgendwie so einen virtuellen Geldbeutel, in den ich 5 Euro reinlade und dann kann ich mit meinen 5 Euro freischalten, was ich will. Mhm.
Also so quasi die Kultur-Flatrate.
Ich bin ja großer Freund der Kultur-Flatrate.
Mhm, okay. Ja, würde Sinn machen, aber es ist natürlich wahrscheinlich auch nicht durchsetzbar. Ach,
überhaupt nicht durchsetzbar.
Also, ne, ich habe gerade überlegt, fällt bei dir als Blogger, der auch bei diesen 1530 Blogs mitgespiegelt wird, fällt da bei dir
gibt's irgendwas? Gibt's nicht mehr 1530. 1530 ist tot.
Deswegen diese Zeiten um 2 Wochen nicht mehr aktuell.
Ja. Nee, alles gut, die haben sich erst kürzlich aufgelöst, aber Springer hat okay. Das Modell.
Aber zu der Zeit, als es lief, ist da bei dir irgendwas rumgekommen? Gab es da irgendeine monetäre Beteiligung bei den Blogs, die da gespiegelt werden?
Es war letztlich tatsächlich noch nicht in dem Moment, also es war immer geplant, dass man irgendwie über diese Geschichte was generiert und auch für die Blogger Sachen generiert, welchen Mehrwert auch immer, sei es irgendwie Treffen, SEO-Geschichten, hast du nicht gesehen, bis hin zu Werbegeschichten auch, Werbekampagnen, aber zu dem Punkt kam es nie. Dazu haben sie einfach die Schwelle von Aufmerksamkeit und Zugriffen einfach nie durchdrungen, weil einfach die großen Sportblogs in Deutschland wegen dem Springer-Hintergrund nicht mitgemacht haben und sie deswegen einfach die Schwelle nicht überschritten haben. Deswegen ist das Projekt doch relativ schnell gestorben. Zum Schluss habe ich einen, ich glaube, 90-Euro-Gutschein gekriegt und habe mir dafür eine gute Winterjacke geholt. Ne?
Das hat für 90 Euro gibt es schon gute Winterjacke?
Ja, die war relativ, die ist gut. Ja.
Es gibt
also, ich sag jetzt nicht mal, aber das war so der Mehrwert letztlich, ja. Aber ich finde letztlich haben sie ein bisschen das Projekt ein bisschen zu schnell eingestampft wieder. Aber ja, letztlich, wie schon gesagt, wenn du irgendwie nicht wenn du so ein Blog-Aggregator-Projekt machen willst und du kriegst nicht die Big Player im Land irgendwie so zumindest halbwegs zusammen, dann bist du da einfach chancenlos. So, also gerade wenn es Spring heißt. Also egal wie jetzt diejenigen, die das gemacht haben, letztlich durchgeführt haben, waren, ja.
Also ich denke, die Zukunft besteht in diesen exklusiven Sachen und tatsächlich auch in diesem Crowdfunding, was ja auch jetzt es gibt so ein paar Modelle, zum Beispiel die Crowdreporter, wo das so funktioniert. Und eine Idee wäre halt tatsächlich so eine Bündelung von zum Beispiel verschiedenen Fußballblogs und Leute, die sich halt dafür interessieren, dass die dann irgendwie einzahlen, dass ich in 5 Euro Monatsabo. Dann ist natürlich die Frage, wie du verteilst du das? Verteilst du das dann nach Klickzahlen? Das ist dann quasi, dass sich der Dortmund-Blog, der wahrscheinlich dann deutlich mehr Klicks generiert, mehr bekommt? Oder wie, also das ist halt die Frage, wie machst du das? Ne? Ja. So könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da Leute gibt, ganz deutschlandweit, die dafür auch bezahlen würden. Allerdings würde das natürlich bedeuten, dass wenn du da reingehst, dass die Leute dich dann nicht mehr frei empfangen. Und das ist, finde ich, wiederum ist eine ganz schöne Einschränkung. Mhm. So. Und
halte ich persönlich auch nicht wirklich für eine Alternative, weil wie gesagt, ich glaube, so der zentrale Vorteil dessen, irgendwie online was zu machen, ist ja einfach, dass man irgendwie tatsächlich diese Bezüge zueinander schaffen kann. Und wenn du das nicht mehr hinkriegst, weil du irgendwie in einem abgeschlossenen Zirkel, also quasi wie in einem eigenen Internet, der plötzlich was baust. Ich baue mir eine Ecke im Internet, die verschlossen ist. Dann und da klopfen viele an die Tür, kommen aber nicht rein. Warum sollen die dann über dich reden? Also wie kriegst du neue Leute? So, das gibt. Ich habe in Amerika hatte ich mal irgendwie, als ich angefangen hatte, meine Supporterseite, also mein Crowdfunding zu starten, gab es irgendwie so ein paar Wochen später gab es in Amerika so einen relativ großen, ich glaube es war ein Tech-Blogger, der hatte dann das Modell eingeführt, auch so eine Bezahlschranke, dass du, um das alles zu lesen, halt irgendwie abonnieren musstest und zahlen musstest. Und er hat da aber das Modell gewählt, dass zumindest du über Google jederzeit reinkommen konntest. Das heißt, deine Texte waren zu finden. Mhm. Der konnte darüber halt auch neue Leute finden, die sich erstmal auf dem Blog verirren und dort Sachen lesen. Weil ich meine, wenn du die Bezahlschranke einführst,
aber wenn fängst du
natürlich nur die Leute ein, die dich sowieso schon lesen. Wie kriegst du neue Leute, die dich noch nicht kennen und noch nicht wissen, dass du gut bist? Das ist ja dann auch wieder das nächste Problem. Da hast du irgendwie einen Leserstamm, der pflanzt sich aber vielleicht nicht weiter, weil der Nächste sagt, na, ich kufe mir doch hier die Katze nicht im Sack ein. Also das ist ja Quatsch. Und der hat es halt so rumgelöst und der hatte irgendwie, der war halt so groß, dass der, glaube ich, binnen 24 Stunden hat er irgendwie 200.000, 300.000 Dollar eingenommen. Und dann war dann irgendwie klar, okay, das Modell, das funktioniert, aber das ist ja irgendwie auch was letztlich, wo ich auch noch zweifeln würde, dass er irgendwie dann so hinter dieser Bezahlschrank versteckt ist, aber ja, wo es zumindest so weit funktioniert, dass er nicht unsichtbar wird dadurch, ne? Irgendwie trotzdem sichtbar bleibt.
Inhaltlich sehe ich gerade echt nur, dass, also wie man, wenn man Inhalte macht quasi, wie man davon leben kann, sich also echt gerade nur irgendwie Werbung als probates Mittel. Bei YouTube finde ich, ist eigentlich ganz gut gelöst mit diesen 5 Sekunden, die du nicht wegklicken kannst von der Werbung, die da vorher kommt. Habe ich auch kein Problem mit. Klicke ich danach weg. Und mich stören jetzt auch mitunter irgendwo so ein Banner überhaupt nicht. Man kann das übertreiben, aber ja, da klicke ich auch mal drauf. Ich mache dann halt mal bei manchen Seiten den Adblocker bewusst aus, weil ich weiß, okay, dann klicke ich halt mal aus Spaß auf diesen blöden Link da und dann nützt es halt was. Aber das ist natürlich auch kein... Das ist natürlich
kommt drauf an, was es für eine Werbung ist. Bei manchen
kriegst du
dann nur Geld, wenn du dich dann irgendwie nach dem Klick irgendwas anmeldest.
Und es ist ja aber auch, bei Google zum Beispiel draufklicken, uns reicht. Aber es ist natürlich auch kein wegweisendes Mittel, die ganze Welt in Werbung zuzupflastern, weil an sich finde ich Werbung auch doof. Aber naja, schwierig. Also wenn ich die Idee hätte, ich würde wahrscheinlich auch schon mittlerweile ganz reich sein, wenn ich da so ein tolles Konzept entwickelt hätte.
Die Bildzeitung versucht es ja über gutes Teasing und exklusive Sachen, dann, dass du halt quasi 2 Zeilen dieses Artikels lesen kannst. Aber die haben natürlich auch Material, was sie anbieten, die werben dann mit euch Nacktfotos von einem Star.
Der wo Print die Leute flüchtet jetzt in die Lokalausgaben, also in die richtigen, hart recherchierten, nah am Menschen Lokalausgaben.
Aber funktioniert bei Bild Plus? Findest du das?
Also dadurch, dass das jetzt ein Jahr läuft und die das noch nicht abgestellt haben, und ich weiß zum Beispiel, weil ich ja im Boxen ist, die Bild ziemlich weit vorne, so was Hintergrundinfos betrifft, begegnet mir das recht häufig.
Okay.
Auch, wie gesagt, noch nie drauf geklickt, aber das ist was sich offenbar immer noch hält.
Hm. Ah ja, spannend.
Also wenn er bald nur noch die ersten 3 Zeilen vom Rote Brause-Artikel...
Nee, die ersten 3 Minuten des Podcasts ja, können,
dann macht's mehr. Okay, da hätten wir aber vermutlich, ich hätte mal ein bisschen in sexy und
more sexy... Bei meinen Texten müsste man sagen, nur die ersten... 300 Zeilen von 700.
Du musst aber immer versprechen, dass dann das richtig spannende
ja, und das 600 kommt,
wenn du sowieso immer am Ende. Also du musst dann heftig.co Überschriften, das musst du mal machen.
Ich habe mich manchmal schon ertappt, dass ich bei dir erst mit den Randbemerkungen in den Text eingestiegen bin und dann
auch von oben gelesen. Ja, aber das ist ja tatsächlich auch bewusst gewählt mit den Randbemerkungen, dass man sagt, okay, man hat irgendwie eine gewisse Erwartungssicherheit. Man hat irgendwie so das abgehandelt, was irgendwie passiert ist, und dann unten hat man so ein bisschen noch, was man so querlesen kann. Ne? Da hat so jeder was davon. Der eine kann sagen, na, ich überfliege hier den oben Text und sie mir in ja eh geguckt. Da habe ich unten noch was zu lesen vielleicht. Und der andere liest vielleicht nur oben und denkt, ja, was soll der Quatsch? Und
manche lesen ein bisschen, ne? Manche lesen auch nur die Kommentare, um zu wissen, was in dem Text wichtig war.
bei der Tendenz in Blogs, dass Kommentare immer weniger werden, ist das, glaube ich, eine schlechte Methodik. Das ist tatsächlich nicht Erfahrung gemacht habe, dass höhere Zugriffszahlen nicht zu höherer Kommentarbeteiligung führen. Ganz im Gegenteil. Okay. Also ich hatte in meiner Anfangszeit, wo ich vielleicht einen Achtel der jetzigen Zugriffszahlen hatte, wesentlich mehr Blog-Kommentare als jetzt.
Ich hatte heute meinen 1400. Kommentar, fällt mir gerade ein.
Und der war nicht Spam?
Nee, also das sind echte Kommentare, das sind tatsächlich menschliche Kommentare. Also 1400 sind es immer noch weniger, als es Artikel sind.
Na? Naja. Ja, das ist die berühmte unter Bloggern
wichtige
Kommentar-Artikel-Ratio.
Ich habe einfach das Gefühl, die Leute stimmen zu, deswegen, naja, weil ich jetzt die Wahrheit schreibe.
André, deine Artikel liest man, weil sie halt unterhaltsam sind,
deswegen
weil
sie eben,
ne, die genau. liest man gerne, weil es halt zum Schmunzeln oft ist.
Du willst jetzt also sagen, dass André nicht kontrovers genug ist.
Und du bist ja eher dafür verantwortlich, quasi Sachen auch quasi kontrovers darzustellen, beziehungsweise streitbare Punkte, zum Beispiel bei der Transferpolitik von RB Leipzig oder so auf den Punkt zu bringen, wo Leute dann sagen, nee, das ist viel besser, wenn sie den geholt hätten und ich würde den lieber in die Startelf stellen. Und mich überrascht das ein bisschen, dass es quasi keinen Zusammenhang von Kommentarmenge und Anzahl der Zugriffe gibt.
Doch, bisher. Aber es stellen ziemlich viele Blogger fest, dass die Kommentare hinterher zurückgehen.
Also, ja, während ich hier geredet habe, gab es einen neuen Eierlikör.
Was ich aber noch gerne, was ja vielleicht der André ja auch ein bisschen mit drin hängt, ist ja die neue, wie heißt sie, dieses Wochenmagazin-Projekt, wo die Leipzig Zeitung. Das Projekt, eine Wochenzeitung Print auf Papier für Leipzig machen zu wollen. Eine Kooperation zwischen Leipzig in der Zeitung Weltnest und der eingegangenen Stadtteilzeitschrift
Dreiviertel.
Mhm. Ja.
Finde ich großartig.
Hast du schon abonniert?
Nee, habe ich noch nicht. Aber ich würde, wenn mich jemand auf der Straße anspricht.
Wenn dich jemand also, liebe Leipzig in der Zeitung, schickt eure Herrscher auf die Straße.
Nee, ich wär wahrscheinlich natürlich die ersten Ausgaben kaufen. Sicherheit, also einfach auch eine Erinnerung an die alte DATS, die es früher gab, nach der Wende, ne, so die andere Zeitung. Es gab ja auch andere Modelle, Wochenzeitungen zu etablieren. Und ich finde, der Kreuz ist da oft zu langsam. Das war das Wochenblatt, ja. Wie auch immer, ich finde das eine großartige Idee, auch abseitig von der LVZ, die ja doch ein Meinungsmonopol hat, da etwas zu bringen. Und der Kreuz ist halt mit einem monatlichen Rauskommen dann doch oft zu langsam, obwohl die auch manchmal Themen setzen konnten in der Stadt. Also ich finde es großartig, ich freue mich da auch drauf. Ich habe mich gerade gefragt, wann es die nullte Ausgabe gibt.
Ich finde auch das Konzept total super, weil, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, meine Nachrichten oder News hole ich mir sowieso im Internet, brauche ich keine Tageszeitung zu, die es erst einen Tag später hat. Und das ist halt so eine Chance, dass mal wirklich Themen ein bisschen tiefergehend aufgearbeitet werden und vielleicht man auch Themen setzen kann. Und ich weiß es jetzt auch gerade nicht, wie es ist mit der nullten Ausgabe. Müsste ich nochmal nachgucken, weil so richtig hänge ich nicht drin. Es sollte mal eine geben, dann irgendwie kurz nicht. Und ich glaube, jetzt gibt's wieder eine, aber nicht auf mich setzen jetzt. Ich weiß es gerade nicht. Am besten direkt auf der Seite wahrscheinlich gucken, da steht's bestimmt.
Darf ich mal ganz kurz einen Sprung zurück machen? Weil ich habe ja noch eine Seite im Internet offen, die beschreibt, dass quasi das nicht regelkonform war, dass die Bälle der New England Patriots nicht voll aufgepumpt waren.
Und
da gab es nur den Satz, also der Dachverband, also der Verband hat sich nicht dazu geäußert, aber es gab die Diskussion, weil die Bälle nicht regelkonform aufgepumpt waren.
Damit haben wir
keine Sanktion. Dass es offenbar doch in dem Regelwerk einen Passus gibt, der sagt, die müssen so und so viel aufgefunden
werden. Okay.
Ja, habe ich bisher nicht gelesen, aber hier steht's.
Alles klar. Was ich mich ein bisschen bei der Leipziger Zeitung frage, wenn ich das richtig verstanden habe, rentiert sich das Ganze ab? Also, lügt mich an, 5.000, 7.000, also was, wie viele Abos wollen Sie haben, bevor Sie starten? 5.000 oder 7.000?
Ich weiß es
nicht. Das war eine mittlere vierstellige Zahl, irgendwas in der Dreh, oder?
War es nicht eine fünfstellige sogar? War es nicht mal irgendwie 12 oder so?
Okay,
auf jeden Fall ist es. Und dann stand irgendwie drin, ab so und so funktioniert es aber auch.
Aber die Idee ist, dass man, dass jetzt Leute quasi ein Abo abschließen, ohne dass es sie schon gibt. Mhm. Und sie sagen, ab einer bestimmten Zahl, die jetzt meinetwegen, lass mich lügen, 5.000 heißt, sagen sie, okay, jetzt starten wir das Projekt. Mhm. Ich glaube, das war jetzt Anschubfinanzierung gedacht. Ne? Die 5.000, die dann einzahlen, das Geld wird genommen, um die erste Ausgabe zu produzieren und dann weiterzumachen.
Genau.
Jetzt mal ganz ernst, 5.000 Zeitungsabos in Leipzig für ein noch nicht klar umrissenes Projekt, ist ja das überhaupt in irgendeiner Form realistisch?
Das ist ja genau das, was ich schon mit den Krautreportern meinte, die ja auch bloß am letzten Tag oder am letzten Tag beinahe noch gescheitert wären.
Na, nur weil der Spiegeltyp da irgendwie dann 10.000 gekauft hat.
Ganz genau. Und eigentlich wären sie quasi gescheitert und es ist eine schwierige Sache. Es ist ja auch ein Wagnis und man weiß ja auch wirklich nicht, wie die Qualität dieses Dings wird. Und was kostet es? 60 Euro?
Ich weiß gar nicht.
69 Euro. So. 69 Euro sind für manche Leute halt nicht so wenig Geld. Und
so ordentlich, ja.
Die man einfach nicht mal so von wegen ist mir egal, so macht halt. Würde ich mir auch überlegen. Und verstehe ich auch total. Und kann man, glaube ich, nur lösen, indem man den Leuten genug Appetit drauf macht. Also indem man Themen featured, anteast und sagt, was man machen will, was man machen könnte und ja, also was ich weiß, ist, dass die Leute, die mitmachen, tatsächlich sich eigentlich ganz gute Gedanken machen und auch die das Thema der ersten Ausgabe eigentlich sehr, sehr gut wäre, glaube ich.
Okay, aber ja.
Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich es tönen kann. So.
Okay. Wirst du mitschreiben an deiner Zeitung oder ist
wie ich weiß es noch gar nicht so richtig, wie die Rolle von Weltness jetzt darin war. Soweit ich weiß, war es irgendwie schon beteiligt, aber ich habe tatsächlich mich noch gar nicht so groß damit auseinandergesetzt, zu meiner Schande, weil ich jetzt leider mit dem Buch ein bisschen zu tun hatte.
Okay, du könntest in der ersten Ausgabe eine Rezension zu dem Buch schreiben.
Genau. Nee, wahrscheinlich nicht. keine Ahnung, also lasse ich noch ein bisschen auf mich zukommen und dann schauen wir mal. Okay. Also ich finde es, wie gesagt, schönes Projekt, aber ich bin jetzt gerade der schlechteste Ansprechpartner dafür.
Alles klar. Aber so, nochmal die Frage, wie realistisch ist es, Dirk? Wo meine?
Nein. Ich
irgendwie, dass sie irgendwie tatsächlich starten mal. Also ich habe letztens so einen Blogbeitrag gelesen, der so ein bisschen dissig war gegenüber der ganzen Planung, wo so diese, naja, so, ich glaube, der Grundton also Tina so ein bisschen war, dass dem Projekt so ein bisschen Naivität unterstellt wurde, zu sagen, okay, also was so diese Kostenplanung etc. angeht, zu sagen, okay, wie sollen die pro Woche, ich glaube 30.000 Ausgaben wollen sie drucken. Wie sollen die jeden Tag, jede Woche für das Geld, was sie da angegeben haben, 30.000 Ausgaben drucken und dann davon irgendwie 7.000 als Abos in der Stadt verschicken? Das sei irgendwie, seiner Meinung nach, irgendwie finanziell gar nicht machbar, was sie da irgendwie so geplant haben, betriebswirtschaftlich. Wie realistisch ist das?
Also ich habe gerade, deswegen war ich jetzt auch ein bisschen schlecht
reagiert. Der Dirk ist ein bisschen wie der Experte hier. Dirk ist dieser Science-Studio, der da immer nebenbei bei Twitter liest und dann irgendwie Tweets vorliest.
Es gibt der kurz ruhig ist, dann kurz nachliest und dann sagt, so ist es nämlich.
Das Netz denkt schon.
Es gibt einen Jens Kassner, der
eine
Webseite, einen Blog hat und der schreibt, dass die Ausgaben mit 5.000 Abonnenten gedeckt ist und dass du so mit 12.000 eigentlich ganz gut, ganz schick fänden, wenn sie
12.000 verkaufte abgenommen. So, genau. Abonnenten oder verkaufte Ausgaben? Verkaufte Ausgaben.
Ja, Ausgaben natürlich nicht.
12.000 Abonnenten. Also
okay. 12.000 Abonnements.
Genau. Und 5.000 deckt die Kosten.
Wie viel hat der Kreuzer? Wie viel verkauft der Kreuzer im Monat? Ist doch nicht, ne? Aber doch keine 12.000 Stück.
Nee. Also ich finde 5 finde ich schon ambitioniert. Ja. 12 finde ich eigentlich fast nicht denkbar, nicht machbar. Ich glaube, also von meinem Gefühl, mit den Leuten, mit denen ich so zu tun habe, und wir haben kurz aus dem Nähkästen, ich bin ja MDR Online-Redaktion und wir haben vor 6-7 Jahren, ich glaube, es ist mittlerweile 10 her, haben wir auch mal so eine Idee gehabt, quasi aus unserem Redaktionsumfeld mit zusätzlichen Journalisten in der Leipziger Wochenzeitung zu etablieren. Hieß damals Timotheus Ritsch, weil der irgendwie 1600 irgendwas die erste Tageszeitung.
Eingängig.
So hieß die Zeitung.
Der Volksmund hätte dann Ritschi.
Hieß Timotheus Ritsch.
Ein pfiffiges Tier als
Ritschi. Im 17. Jahrhundert, kurze Geschichtsstunde, im 17. Jahrhundert, ich glaube 1650, war tatsächlich Leipzig Ausgangspunkt für die Tageszeitung. Und dieser benannte Herr Ritsch hat quasi hat die erste Ausgabe rausgebracht. Und daraufhin nannten wir uns den Timotheus Ritsch Verein, hatten aber natürlich viel knuffigere Titel für die eventuelle Zeitung. Das ist dann irgendwie eingeschlafen, aber diese Idee, dass es mal eine Leipziger Zeitung gibt, die unabhängig von der FAZ ist und nicht nur monatlich rauskommt, die gibt es irgendwie schon länger. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch ein bisschen einen Frust in Leipzig bei Leuten gibt, die halt tatsächlich sich zu abhängig von dem Lokaljournalismus der FAZ fühlen. Deswegen denke ich, dass, also ist jetzt schwer zu sagen, ich denke, da gibt es so quasi ein bisschen so einen vertrockneten Boden von Leuten, die sagen, ja, wir gucken uns das an, wir würden das gerne auch unterstützen. Ich glaube nicht, dass gleich 5.000 Abos verkauft sind. Ich denke, dass sich das eher über sowas wie Kioskverkauf oder sowas irgendwie finanzieren sollte am Anfang. Ist natürlich schwierig, weil da immer auch viel Geld beim Kiosk hängen bleibt oder so.
Aber anders wahrscheinlich nur kaufen, wenn sie auf der Straße
verkaufen. Na, ich würde wahrscheinlich erstmal 5 oder 6 Ausgaben gucken. Und dann würde ich mich entscheiden, das zu abonnieren, weil ich generell finde ich Abonnements ziemlich, also ne, ich interessiere mich dafür, für der Sachen, die auf dem Netz basieren, und dann entscheide ich mich dafür, eine Zeitung zu kaufen.
Habt ihr Zeitungsabonnements oder ja, Zeitschriften?
Ja, dazu viel.
Ich habe gar keine mehr. Ich hatte mal eine Zeit lang die FAZ, ich dann gemerkt habe, lese ich eh nicht, viel zu viel. Dann habe ich eine Weile lang Zeit gehabt. Eine Weile lang.
weil nicht so viel zu lesen
war. Weil es nur einmal in der Woche viel war. Mein Mitbewohner hatte immer die Taz, das war dann ganz nett, weil ich mochte erstens das Tabloid-Format und Und dann hatte ich mal noch kurz die SZ und das war aber das gleiche wieder, weil ich vergessen hatte, weil ich vergessen, nee, die Süddeutsche, weil ich vergessen hatte, dass die FAZ mir zu dick war. Und nee, jetzt habe ich gar keine Zeitung mehr. Ich gehe aber oft einen Kreuzer kaufen und also ich gehe halt auch dann tatsächlich lieber hin und kaufe mir die Zeitung, als dass ich sie geliefert bekomme. Dieser eine Tag ist mir völlig egal, ob ich das einen Tag eher habe.
Na, man tendiert ja auch lieber. Und du? Du hast also, viele? Du hast ja, auch aus Tradition, weil du so ist ja so ein Traditionstyp, ne?
Na, also ich merke, dass ich mit so Sachen wie Jungle World, Specs...
Oh, die hatte ich mal. Jungle World hatte ich auch mal, stimmt.
Den Journalist kriege ich als Mitglied des Deutschen Journalistenverbandes, kriege ich auch monatlich.
Den kann man nicht abbestellen.
Naja, aber das ist ja oft interessant. Der ist, ich glaube, vorletzte oder drittletzte Ausgabe ist auch quasi die Zukunft des Online-Journalismus mal stärker diskutiert worden, ne? Wo dann eben auch so verschiedene Bezahlmodelle vorgestellt wurden. Und ich schaffe das aber irgendwie alles nicht. Also Jungle World, da komme ich dazu, die durchzublättern und vielleicht jetzt...
Du machst schöne Bilder. So,
na, wie auch immer. Wollen wir nicht auch mal über Fußball reden?
Nee, Fußball ist langweilig.
Was ich ja noch echt auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn quasi diese neue Zeitung, die ich erstmal spannend finde, wenn die irgendwie bei mir Platz finden soll, dann würde das bedeuten, dass bei der mangelnden Aufmerksamkeit, die ich für andere Dinge habe, dass da auch noch was abgeknapst werden müsste, weißt du so? Also, und das ist halt irgendwie schwierig. Und deswegen werde ich natürlich nicht gleich ein Abonnement abschließen, sondern ich werde das erstmal angucken und dann gucken, ob die wirklich so viel hergeben, wie sie jetzt mir versprechen.
Ich glaube, was ich tendenziell an dieser ganzen Geschichte auch schwierig finde, wenn du schon von Schwierigkeiten redest, ist tatsächlich so ein bisschen so dieser Gestus. Also sich so, also ich habe ja so angefangen, das auch zu lesen, fand das auch nicht uninteressant, aber so dieser Gestus von, wir finden, es braucht in dieser Stadt ein Qualitätsmedium, was ja impliziert, dass irgendwie alle anderen in der Stadt irgendwie nicht Qualität produzieren. Jetzt kommt die Leipziger Internetzeitung in Verbindung mit Partnern und während irgendwie alle Zeitungs- und Zeitschriftenprojekte eigentlich eher verlieren und eher gucken müssen, wie sie überleben, kommt die Leipziger Internetzeitung mit ihren Partnern und sagt, wir wissen, wie es geht, weil wir können Qualität. Wo ich finde, ja, Jungs, also und Mädchen, vielleicht, weil bis jetzt habe ich von Jungs gelesen, warum? Was könnt ihr an Qualität bieten, die irgendwie so krass ist, dass sie alles übersteigt, was in Leipzig irgendwie je gelaufen ist? Also ich finde das eine grundsätzlich ein ziemlich anmaßenden Gestus, glaube ich, so irgendwie so aufzutreten und irgendwie. Das ist ja das, was bei Bloggern noch immer so schwierig ist oft, dass sie irgendwie so einen Gestus haben von die Zeitungen sind scheiße, ich muss ja irgendwie was Besseres machen und letztlich machen sie nichts Besseres und beruhen letztlich vor allem auch darauf, dass sie Informationen aus der Zeitung kriegen, über die sie dann reden können. So. Also dieses komische Abgrenzungsbusiness finde ich merkwürdig und ich finde es auch merkwürdig zu sagen, dass die Leipziger Welt auf so ein Projekt wie einen Print Leipziger Internetzeitung gewartet hat. So ja, zu tun, als wenn alle bis jetzt deppert und hätten alle irgendwie Inhalte und wüssten bloß nicht, wie sie die Zielgruppe ansprechen.
So. Also wenn du die Tageszeitung siehst, da hast du ja nur die LVZ und die Bild. Und da gibt es natürlich schon, die entsprechen jetzt nicht meinem Anspruch von dem, was ich quasi auch quasi über Hintergründiges über Leipzig, den Lokaljournalismus, den beide Zeitungen machen, den finde ich schon ein bisschen schräg oder ein bisschen schlecht, so um es vorsichtig zu formulieren.
Aber eigenen Modelle, also das ist
genau. Und es verkauft sich, obwohl die natürlich Abonnements auch verlieren. Das, was vielleicht möglicherweise nicht mitgedacht ist, ist, dass die Informationen, die hintergründig, die auch ein bisschen tiefgreifender sind, ja trotzdem verfügbar sind, nämlich übers Internet. Ne? Also gerade das Weltnest, die bieten ja quasi schon auch Sachen an. Also das ist macht doch Spaß, da oft mal durchzugucken. Ne? So. Okay. Und dann ist natürlich die Frage, ob quasi die Leute, die jetzt bisher sich die Infos im Netz geholt haben, ob die da eine Zeitung dafür kaufen. Ne? So. Deswegen würde ich jetzt nicht davon abgehen, zu sagen, okay, es gibt da einen gewissen Bedarf, auch vielleicht an Printjournalismus, das ein bisschen anders aufzuziehen, als es LVZ im Bild tun. Die Frage ist nur, ob sich das die Leute dann vom Internet in die Papierform wieder zurücklocken.
Aber ich glaube, es gibt da drin sowas, was mich auch beim Krautreporter enorm gestört hat. Das ist so eine Form von Unabhängigkeit von einem Verlagshaus oder von irgendeinem Verlag oder von irgendwas als prinzipiell erstmal als Qualität zu verkaufen. Zu sagen, wir sind unabhängig, wir können unser eigenes Ding machen, wir können andere Sachen machen. Das ist erstmal guter Journalismus. So, auch irgendjemand habe ich irgendwo gelesen bei dieser Leipziger-Zeitung so eine Form von, ja, wir gucken dann, welche Anzeigen Amazon können wir uns nicht vorstellen, zum Beispiel tralala. Wo ich so sage, ja, gut, kann man jetzt einfach haben, aber daraus generiert sich noch nicht irgendwas, dass die Inhalte in dieser Geschichte oder die Leute, wie sie darauf zugehen, irgendwie in irgendeiner Form besser macht. So. Die können genauso scheiße sein. Im Krautreporter stehen auch üble Geschichten, die ich irgendwie nicht als Journalismus oder irgendwas oder als gut gemachte Berichte, gut gemachte Interviews empfinden würde. Also dieser Gestus von, wir sind die Leipziger Internetzeitung, wir sind sowieso unabhängig von diesem ganzen Leipziger Medienzeug, wir distanzieren uns von allem und sind deswegen diejenigen, die jetzt hier Qualität bringen, das ist irgendwie so, wo ich so denke, das ist so unsexy.
Ja, aber das wird ja dann versucht, irgendwie durch so Gesichter wettzumachen, eben, dass man sagt, so wie bei den Krautreportern, wir sind der, wir sind an sich für irgendwas bisschen bekannt, ihr müsst uns vertrauen. Und das ist jetzt hier so Dreiviertelweltnis, ne? Wir sind die und die, ihr wisst so ungefähr, was wir machen, wir tun uns zusammen und machen das. Aber an sich finde ich immer, müsste es auch genau umgedreht funktionieren, weil mir sollte eigentlich egal sein, wer die Köpfe sind, die müssen einfach gut sein. Mhm. Und deswegen hat ja vorhin auch, finde ich es auch schwierig, immer mit so einem bisschen erhabenen Gestus daran zu gehen, anstatt den Leuten wirklich Lust drauf zu machen, dieses Ding unbedingt haben zu wollen.
Ja. Also ich habe da schon auch Ideen von Leuten,
zwei Herangehensweisen,
die das bisher nicht so online... Ich muss mal
ganz kurz eine Neuerung einführen. Wir machen einen transparenten Podcast. Ich muss unbedingt nachfragen.
Okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir das Buch von Antje verreißen.
Ja.
Also ich kann mir durchaus Leute vorstellen, die da gut sich drin wiederfinden, die bisher nicht so online-affin sind. Ne? Also so, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, diese Ansprechhaltung und dass die möglicherweise auch als, wie du es beschreibst, ein bisschen als arrogant auch wahrgenommen werden können. Ne? Also ohne Frage.
Ja, also mich tönt das ab, ja. Und das ist ja so gut angesagt, sollte nicht über Köpfe funktionieren. Das hat es ja beim Krautreporter tatsächlich getan, weil die hatten irgendwie so bekannte Namen, dass das erstmal gezogen hat. Das war ja als PR-Geschichte, war das ja relativ perfekt. So, anders hätte das ja gar nicht funktioniert. Das fällt ja bei der Leipziger Internetzeitung nochmal dazu weg. Also klar haben sie den Namen, aber die haben jetzt nicht so einen Namen, wo man sagt, ey, hier, von dem, mir fällt gerade auch nicht mein Name ein, von dem die Texte, die muss ich unbedingt jede Woche lesen. Da weiß ich, da kommen gut recherchierte Stories mal. Davon abgesehen, dass man wahrscheinlich mit den vier Redakteurstellen, die sie da geplant haben, jetzt auch nicht jede Woche die ganz großen Hintergrundstories bringen kann. Das ist ein Name, der steht für die und die Qualität von Stories, die muss ich jetzt unbedingt jede Woche als Print lesen. Also es funktioniert ja in dem Fall noch nicht mal über so einen Namen, der dann irgendwie für irgendwas steht, was über eine Masse von irgendwie dreistelligen Personen hinausgeht. Also wo soll es denn herkommen, dann irgendwie so eine Aufmerksamkeitsschwelle zu überschreiten, die dann irgendwie Abos generiert?
Ich vermute ja, nachdem wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde dem Thema Raum gegeben haben, dass du in deinen dann doch vielleicht in Kommentaren von diesem Podcast dann doch ein paar Anregungen auch von denen, oder vielleicht ist es auch zu hoffen, von der Leipziger Zeitung bekommst, die dir deine Argumente, die du bisher hast, die ein bisschen kritisch klingen, die das auch so ein bisschen widerlegen, zu versuchen.
Zweifelnd und ich glaube, den Ton finde ich einfach unsexy. Ich glaube, der Ton, der ist so...
Aber würdest du denn, wenn der Ton anders wäre, wie könnte er denn anders sein, dass du sagst, ja, da würde ich mir das vielleicht doch mal überlegen...
Könnte ich mir jetzt nicht ausdenken.
Haben die dich schon gefragt, ob du vielleicht was über RB Leipzig schreiben möchtest?
Nein,
ich möchte auch nicht. Okay. Du würdest nicht wollen.
Nee, wir wollen ja lieber über Judo und so schreiben. Da habe ich schon ja irgendwo geschrieben, dass es nicht Fußball jetzt nicht irgendwie, wird ja eh schon so viel geschrieben, die wollen sich eher um Sport, andere Sportarten. Also ein bisschen das Jungle-World-Konzept. Wir schreiben lieber über die Fingerhake-WM als über was anderes, aber die haben natürlich mit Elke Wittig auch einen guten Namen hat und gut schreiben kann. Also
vielleicht hat die Leipziger Zeitung auch schon Elke Wittig angefragt.
Elke Wittig in der Leipziger Zeitung. Ja, dann würde ich vielleicht überlegen, auch mal gleich mir die erste Ausgabe zu holen. Aber ich gucke dann, wenn du hier guckst, dann gucke ich bei dir rein und lass mich überzeugen.
Ich kopiere dir die Artikel und schicke sie dir per Post. Okay, André ist zurück, jetzt müssen wir ein bisschen...
Wieso? Der hat richtig weit gekommen. André ist zurück.
Wollen wir mal über Fußball reden?
Ja,
ich habe nämlich auch Getränke mit. Also ich war jetzt nicht ich war jetzt zuletzt in Oberhof und in Oberhof gab es
Schnäpse. Weißt du, dass man das, was du mitgebracht hast, total gut mit Eierlikör mixen kann?
Das hatte ich gehofft, dass du ein Getränk mit hier anbietest, was man gut mixen kann. Also, ich habe zur Überleitung zum Fußball, war vorhin auf dem letzten Drücker beim Herfahren, habe mir gedacht, es ist kurz vorm Ende der Transferperiode, also schon sind wir schon ziemlich spät dran. Das heißt, ich bin den letzten Spätverkauf vor deiner Wohnung gegangen und dann habe ich mir gedacht...
Also ungefähr eine halbe Stunde entfernt?
Nee, es gibt bei dir direkt um die Ecke einen. Ne? So. Und dann natürlich ein sehr eingeschränktes Sortiment. Ja. Und dann dachte ich mir, ich habe nämlich heute mal gezählt, wie viele verschiedene Nationalitäten in dem Profiteam von RB Leipzig vereint sind.
17 müssen es inzwischen sein, oder?
Mach mal als kurze Quizfrage.
17? Nee, war ein Spaß, aber nee, viele.
8. Wird dann 9.
Nee, so viele Fahnen wie die haben wir.
Ja, das überlege ich, aber ja. Jetzt auch für geschätzt.
Es gibt 10. Auch Doppelnationalitäten. Ich habe dann bei der Doppelnationalität, wie zum Beispiel Rani Khedira, der ja als Deutsch und Tunesien dasteht, 14.
Na, aber dachte, Tunesien hast du damit gezählt.
Dann habe ich gedacht, naja, komm, weißt du, so, da habe ich bei
Tunesien ja da hoch, da ist auch Deutsche.
Ja, absolut, nein, genau, da habe ich das gar nicht noch mitgezählt.
Ich das hier
so wurde 14 gesagt.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gleich höher
rangegangen. Okay. Italienische Fahne da.
Und dann habe ich gedacht, ich habe natürlich Transfermarkt, wissen wir auch, ist nicht, ist, ne, so, aber ich glaube, gerade bei den
Nationalitäten. Es gibt andere gute Fußballseiten.
Auf jeden Fall. mit Fahnen auch, ja. Naja, wie auch immer. Den habe ich heute gezählt. Und dann dachte ich mir, es wäre doch cool, einen Kräuterschnaps mitzubringen, der genau 14 Kräuter Inhalte hat. Weil, ne, quasi auch, wir waren ja bei Katar. In Katar ist ja Alkohol verboten. Und wir werden ja noch drüber sprechen, dass es auch ein bisschen schwierig ist in Katar, ne, auch gerade mit dem Staatssystem und was da alles so läuft.
Herzliches Beileid, Guido Schäfer.
Absolut, der nicht mal das Handball gestern sich angucken konnte.
Oh ja.
Wie heute zu lesen war. Das Problem ist aber, es gibt in Deutschland nur einen Schnaps. Es gibt in Deutschland nur einen Schnaps, der 14 Kräuter hat. Und der wird in irgendeiner Apotheke in Nordrhein-Westfalen vertrieben. Deswegen konnte ich jetzt keinen, da habe ich den erstbesten anderen genommen. Und das ist jetzt der Jägermeister, weil wir sind ja quasi beim Profifußball. Und wer hat quasi den Profifußball überhaupt erst zu dem Bezahlprojekt gemacht, der er jetzt ist? Natürlich Jägermeister mit Werbung für
Jägermeister.
Für Braunschweig. Bei Braunschweig. Deswegen habe ich jetzt
Braunschweig drei gewonnen. Schluckis. Für Jägermeister gewonnen.
Braunschweig hat für Jägermeister gewonnen. Und jetzt probieren wir das gleich aus.
Also ich zeige das mal kurz. Das ist ein Fass. Es ist weniger so ein Schlucki, es ist mehr so ein Fass. Ja?
Der André verweigert sich immer den Alkoholiker,
den Podcast, den kann ich nur dem richtigen
Part. Den Podcast kann man auch nur ab 22 Uhr freischalten. Ne? Das ist so ganz mit seinen vielen Alkoholiker jetzt mal.
Ja, aber schön. Und jetzt ist aber die Frage, guck mal nicht auf die Rückseite. Wie viele Kräuter hat der Jägermeister?
16.
Nein, 56.
Wow. Ja, steht auf der Rückseite.
Aus aller Welt.
Und das könnte...
Vor allem, darf ich erwähnen, es sind nicht nur Kräuter aus aller Welt. Es sind vor allem... Ah nee, ein voller Geschmack. Ich dachte, das sind nur Kräuter, die einen vollen Geschmack haben. Die anderen habe ich gerissen. Prost.
Prost.
So, wenn ich das weg habe, können wir dann Schluss machen.
Und vielleicht ist das ja auch, vielleicht wird es ja irgendwann im Team von RB Leipzig auch 56 Nationalitäten
geben. Ja, oder die trinken alle Jägermeister.
Das ist aber dann schon so ein Football-Team.
Ja. Und das wäre doch cool, wenn sie noch ein Football-Team auch machen würden.
Ja.
Eine Theorie, die ich vorher nicht zum Besten gegeben habe.
Red Bull.
Warum? Bull. Warum? Der Kader des Tages geht an den Kollegen rechts von mir.
Prost.
Prost. Ich möchte es aber jetzt auch mit
Alex wirklich geben. Liebe Grüße auch an die Wortkünstler vom Bockcast.
Sag mal stopp, ich weiß nicht wie viel.
Ich glaube, ich habe auch gelogen. Ich glaube, man mixt das eigentlich mit Cola.
Also Jägermeister und Eierlikör sieht auf jeden Fall ganz schön strange aus. Das sieht ein bisschen aus wie so Vanillepudding mit so einer braunen Orangensauce oben drauf. Aber ich vermischel das jetzt.
Was ist das für ein
Kugelschreiber? Das ist natürlich ein MDR.de.
Stichwort Katar, ne? Hier mal weiterzumachen. Hast ja gut ins Spiel gebracht. Ist zwar schon eine Stunde her, der Übergang, aber dachte ich, den greife ich mal auf.
Ach, warte mal. Meine Theorie von Football ist nämlich, dass es ja jetzt Football gerade dass es die Möglichkeit gab, dass zwei deutsche Spieler in das Super Bowl einziehen. Und die Schiene ist natürlich vorher auch total gefahren worden. Und das weiß ich nicht, ob das...
Ja, aber die gab es in den letzten Jahren nicht. Und ich glaube, diese...
Aber es ist doch jetzt... Der eine spielt doch bei den Patriots, oder? Mhm. Ja, genau. Der kann jetzt gewinnen. Erster Deutscher, der einen Super Bowl gewinnt.
Mhm. Ja.
Und um kurz auf die Deutschen zurückzukommen, bei der NBA, Dennis Schröder, Atlanta Hawks, nicht wahr? 17 Siege in Folge. Er ist aus der Startelf wieder raus. Aber nein, er hat ja super gespielt. Also
Ich bin ja gespannt, wie du in den Podcast nachher die Sprungmarken setzt.
Ja, da bin ich wirklich spannend. Wahrscheinlich überspringe ich die Sprungmarken-Sache.
So, aber jetzt mal zu
Katar. Ne? Ah, genau. Wir waren beim Katar, den hast du ja angesprochen. Hier Katar, Jägermeister, Katar trinkt. Kein Alkohol im Trainingslager, etc. Wollt ihr was zu Katar sagen?
War schön.
War schön. Ja. Perfekt. Herausragend.
Ich war leider nicht da. Aber was ich mitbekommen habe, also ich habe ja auch nur die Testspielvideos, guckt man den Quatsch, den jeder
liest. Also die Musik gehört.
Nein, ich fand ja das Testspiel zum Beispiel gegen RB Salzburg. Ich habe es dann bei Twitter geguckt bei Twitter, sehr ernüchternd, dass nach 3 Minuten genau der getestet wird, dafür sorgt, dass es einen Elfmeter gibt. Aber ich war dann sehr überrascht, dass tatsächlich auf 3-3 ging. Und als ich das Video gesehen habe, dachte ich, meine Herren, da habt ihr ganz schön aufs Tor gehauen die ganze Zeit.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Super, fand ich gut.
Also das Spiel gegen Red Bull Salzburg muss wohl auch wahnsinnig toll gewesen sein. Also ein Offensivfeuerwerk. Das hätte wahrscheinlich auch tatsächlich, wenn man das nördlich hätte stattfinden lassen.
Perfekte Bedingungen.
Könnte man sich schon vorstellen, dass da 35.000 kommen. Also stell dich mal vor, Red Bull Salzburg gegen RB Leipzig als Testspiel in Leipzig.
Naja, 35.000 nicht, aber man könnte wahrscheinlich den Unterrang könnte man wahrscheinlich gut füllen, ja.
Ja, denke ich auch.
Also die Hälfte 20, 25.
Kommt dann noch ein bisschen aufs Wetter an. Ich glaube, wenn es dann schön im Mai wäre, April.
Und wenn du jetzt die Eindrücke von diesem Testspiel jetzt in Katar hattest und jetzt angenommen, man macht im Sommer so ein Spiel oder so, dann glaube ich schon, dass da viele Leute, weil das ist ja wirklich, da spielen ja zwei Spielsysteme gegeneinander, die eigentlich ein totales Offensivfeuerwerk versprechen. Und so ist es ja dann auch gewesen, ne, mit den ganzen vielen Chancen. Muss wohl großartig gewesen sein. Und
ich schließe mich natürlich. Den fantastischen Stern von Katar.
Ich schließe mich natürlich.
Man sagt Katar, habe ich letztens gelernt, nicht Katar.
Nicht? Weil Katar so sehr nach Husten klingt, oder wie?
Keine Ahnung. Vielleicht, weil es Englisch ist, halt irgendwie anders, oder?
Wie auch immer, also, sportlich muss es wohl tatsächlich ein großartiges Erlebnis gewesen sein. Ich weiß nicht, ob wir noch kurz über die Umstände reden wollen.
Ich überlege ja immer, ob es nicht sinnvoller wäre, im Winter irgendwo hinzufahren, wo es richtig unangenehm ist, nur um hier wiederzukommen und zu denken, ist ja perfektes Wetter hier.
Oder? Das wäre
wir waren jetzt acht Wochen in Georgenstadt, halben Meter im Schnee geschärft, Fußball gespielt, nur mit den Köpfen. Und dann kommt man zurück und denkt sich, das ist total super hier, wir machen alles
ganz kaputt. Tief im Osten von Russland. Putin würde wahrscheinlich
genau, so Geld wie bezahlen, so Sylvester Stallone, wie er sich in Rocky 2 oder 3 darauf vorbereitet, im Schnee. Und
also es gab ja bestimmt, es gab ja Fußballlehrer,
prima Bilder.
Otto Rehhagel, Werner Lorenz, die genau auf sowas gezählt haben, ne? Die quasi dieses, ne,
das muss vielleicht der Fußballlehrer wie Werner Lorenz, ja genau. Bei Spielverlagerung.de haut man sich jetzt die Hände über den Kopf.
Ich habe nicht von erfolgreich, ich habe gesagt, es gab Fußballlehrer.
Einfach für Fußballlehrer im Zusammenhang.
Und soweit ich weiß, ist der sächsische Zweitligist ja auch im sächsischen Lande das Trainingslager aufgeschlagen.
Nee, die waren irgendwo.
Aua?
Ja, Aua, ja.
Die waren in der Bälle Türkei.
Oder so? Okay, gut. Was ich extrem nervig fand, wo ich auch gedacht habe, hoffentlich ist dieses Trainingslager zu Ende, war diese Twitter-Begleitung vom Verein. Diese täglich irgendwie 50 Bilder mit hier prima Sonnenuntergang, prima Rasen, prima Sturm, prima Hotel, prima. Hast du nicht gesehen? So, wo man irgendwann spätestens nach dem ersten Tag eigentlich schon definitiv die Nase voll hatte und ja, dachte, ist doch mal gut.
Also die könnten
jetzt eigentlich so einen Postkarten.
Wie hieß dein Hashtag, was du durchgedrückt hast? Perfekte Bedingungen.
Ja, war nicht optimal, ich weiß, aber irgendwann hat sich auch die Ironie dessen verloren, weil irgendwie letztlich das genau dieselbe Sprache war wie vom Verein. Und ich fand das wirklich extrem nervend.
Ich habe heute mit dem Kollegen Ingo Hane, der heute auch der vom MDR damit hingereist ist, und der heute auch mit zurückgeflogen ist, mit dem habe ich heute mal telefoniert, und der sagte, das muss von den Bedingungen tatsächlich perfekt gewesen sein. Da, wenn die Mannschaften das wollten, dass während des Trainings der Rasen nochmal nass gemacht wird, dann wurde das gemacht, wenn es irgendwie eine kleine Unebenheit, die gab es nicht, ne? Also der sagte, der Rasen war glatt wie ein Tisch, Und es gab sogenannte, die hießen irgendwie Rasenpolierer, die sind dann irgendwie dreimal am Tag drüber und haben den Rasen extra nochmal extra glatt gemacht, haben quasi jedes ungeknickten Gras, haben sie nochmal aufgestellt. Mhm. Ne, so. Also von daher, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man dort ist und das mitbekommt, auch den ganzen Luxus, dass man tatsächlich in so ein bisschen so ein Flash kommt und denkt, wow, wie geil ist das hier. Ne? So.
Das ist ja unbenommen, aber muss ich das irgendwie jeden Tag 20 Mal kommunizieren? Also... Das wird doch dann.
Das hängt dann vom Enthusiasmus desjenigen ab, dem du die Aufgabe überträgst.
Ja.
Und die Person, die das gemacht hat, war offenbar sehr begeisterungsfähig.
Ja. Ja.
Aber es gab natürlich auch sportliche Meldungen. Es gab Muskelfaserriss, es gab eine Zerrung, es gab hier und da Wehwehchen, es gab Regenerationsphasen, dass Spieler nicht. Das wurde ja auch getwittert, also es gab nicht nur die ganz positiven, sondern es gab auch...
Ja, also in Bezug auf so ein Vor-Ort-Sein, ja. In Bezug auf so, wir sind hier in Katar, es gab tatsächlich nur Bilder von diesem Trainingsgelände und irgendwie so den Bedingungen darauf und drumherum und alles war prima. Sonnenuntergang, genau. Sterne schön, Flutlicht schön, Rasen schön,
ich meine, Essen schön,
Hotel schön, Dusche schön, alles schön. Also, weil das ist so der Punkt, wo ich dann sage, oh, überspringen wir diese Winterpause einfach und steigen wieder irgendwo ein, wo Saison ist und man sich den Quatsch nicht irgendwie antun muss. Das Witzige ist, was ich ja tatsächlich interessant war, fand, dass diese ganzen Sachen auch in diesen Twitter-Äther völlig versandet sind. Also normalerweise ja irgendwo hast du, okay, das wird dann irgendwie aufgegriffen, das geht so ein bisschen rum, dann gibt es vielleicht mal eine Antwort, es passieren irgendwie Sachen. Ich fand, es gab wirklich, ja, extrem wenig Interaktion. Also Facebook verfolge ich nicht, da bin ich irgendwie nicht so dran. Aber so, wenn man so mit Twitter mit sonstigen Geschichten vergleicht, die Interaktion mit diesen Hurra, wir sind ja irgendwie im Paradies, alles ist super, die war ja wirklich extrem gering.
Lag vielleicht aber auch daran, dass es auch echt viel war, was kam an Nachrichten so. Wo es sonst immer doch manchmal eher ein bisschen spärlicher gesät ist, war es ja echt jetzt dauernd.
Wüste. Mhm.
Also ich habe da ein bisschen meine eigene Theorie, obwohl das ja wahrscheinlich bei den RB-Fans auch ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit der Diskussion zusammenhängt, die hier in Deutschland um überhaupt Trainingslager in Katar. Also die Bayern sind ja, okay, da gab es ein Testspiel in Saudi-Arabien noch, aber die sind ja auch durchaus dafür kritisiert worden. Dann gab es im Vorfeld, gab es auch Fragen, warum gerade Katar. Dann gab es quasi während des Trainingslagers so eine, wie ich finde, recht ungünstige Erklärung von Ralf Rangnick, sowas wie, wenn man alle Menschenrechtsmaßstäbe ansetzt, dann hätte
auch reingefallen, war.
Dann hätte Olympia 36 in Deutschland nicht stattfinden
können. Das hat nicht, wenn das Trainingsleiter gesagt hat, da vor Weihnachten schon gesagt.
Ach so.
Das ist klassisch.
Ja, ich folge Philipp Köster bei Twitter und der hat es irgendwann jetzt im Januar nochmal rausgegraben und,
wieso, wo es her?
Von dir vermutlich.
Zumindest wo es ihm zugetragen.
Ich habe mich auch gewundert, dass er es nochmal thematisiert hat, aber ich habe da noch nicht weiter recherchiert. Ja. Also es ist quasi während des Trainingslagers ist über Katar gar nicht nochmal gesprochen.
Nee, das ist ein Zitat gewesen, Katar. Das ich nochmal in meinem Katar-Artikel rausgekramt hatte, was aber von vor dem 1860 Spiel war.
Das heißt, Philipp Köster schreibt bei rotebrauseblogger.de ab.
Außer er ist zufälligerweise auf das Video von einem Monat gestoßen und hat es abgeschrieben, hieße es das dann.
Ich glaube, sein Tweet hatte irgendwie 100 Retweets und 200 Favoriten oder so.
Was ich aber mal ganz kurz bei Stichwort 11 Freunde einwerfen muss. Wir waren jetzt in den 11 Freunden drin. Ich habe ja erzählt, dass wir bei dem, wir mit dieser Slam-Mannschaft gegen den FFC Fortuna gespielt haben. Da waren wir jetzt in den 11 Freunde drin.
Wirklich?
Ja.
Und wussten die, dass ihr RB-Fans seid?
Nee, das war ja, wenn wir sind ja zu zweit oder so da, nur zwei RB-Fans oder so.
Ja.
War drin, stand so Poetenauswahl gegen FFC Fortuna.
Nein. Poetenauswahl. Ja. Hat dich das gekränkt oder geehrt?
Ach, das war schon schön.
Ja, okay. Aber ich finde es, ich fand es tatsächlich diese, also mal von vorne angefangen, du hast gesagt, es wurde so vorher kontrovers diskutiert, und ich fand ja tatsächlich, es gab wirklich null Diskussion, also gerade bei den Fans nicht. Also gerade im Fanumfeld gab es dazu null. Die einzige ich kenne zwei wahrnehmbare Reaktionen. Das ist einerseits vom RBL-Server gewesen, der sich eher gefragt hat, ja, wo sollst du die Grenze ziehen? Ist ja Quatsch, Türkei ist letztlich auch nicht besser, kann man schon mal.
Ist schon nochmal ein Unterschied.
Ja, ich gebe es noch wieder.
Ja, ja,
und die andere war irgendwo bei Facebook von irgendeinem Fanclub drüber gestoßen, die irgendwie gesagt hat, das haben sich unsere Jungs verdient, wo es auf den Luxus anspielt, so, wo man so denkt, so, ja, cool, okay. Und ansonsten, es gibt keine Forendiskussion dazu, es gab wenig Twitter-Debatten dazu, mal vom Offsi-Vogel, vom permanent ätzenden Offsi-Vogel abgesehen. Aber jetzt, dass es da wirklich irgendwie darum Debatten gegeben hätte, null. Klar, bei den Bayern wurde es sehr diskutiert. Ich glaube auch, dass wenn sich in die Sachen Katar-Trainingslagern generell von welcher Mannschaft auch immer irgendwas tun soll, dann nur, wenn die Bayern sagen, die fahren da nicht mehr hin. Ich glaube, anders wird sich da nicht ändern. Weil die einfach das Zugpferd sind bei so einer Geschichte.
Nein, das war ja die Verbindung mit Saudi-Arabien auch.
Nicht, genau, aber ja, in dem Gesamt wurde ja auch Katar debattiert. Ja. Und ansonsten fand ich die Auseinandersetzung extrem mau. Und doch gerade während des Trainingslagers, es waren irgendwie 5 Medienvertreter waren da, MDR, Kicker, Sport1, LVZ, Bild. Hast du irgendwo was gelesen, was irgendwo... Ich kenne auch genau 2 Sachen, die während des Trainingslagers erschienen sind, die sich so ein bisschen damit die in so eine Richtung gehen. Das war eben Kommentar bei Sport1, der aber nicht von demjenigen war, der Sport war, wo es so generell um diese Katar-Trainingslager ging, so oft geheim auch bei diesem Rangnick-Zitat, wo so die Konklusion so ein bisschen war, ja, schwierig, Grenzen zu ziehen, aber eigentlich, wenn man da hinfährt, dann nur, wenn man dann vor Ort auch Sachen thematisiert. So, dass man dann hinfährt und auch sagt, okay, ich habe ein Bewusstsein dafür, wir machen irgendwas, dass man zumindest zeigt, dass man mit den Sachen umgeht, die in Katar passieren. Und die andere war eine schwedische Website, die Emil Forsberg in einem Interview gefragt hat, wie er denn irgendwie dazu steht. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, so irgendwie das klassische Sport steht im Mittelpunkt.
Wir haben uns, glaube ich, schon mal vor zwei Sendungen
die nicht im Netz gelandet
ist. Ja, glaube ich, da ging es so um Politik und Fußball und ja. Politik und Fans und so, und wo wir auch so der einhelligen Meinung nachher waren, dass wir es ein bisschen schade finden, wie apolitisch manchmal das abläuft, und wie die Fans einfach so wirklich überhaupt nicht, es ist ja gar kein Vorwurf, dass sie sich nicht positioniert haben, es ist nur kurios, dass das einfach hingenommen wird, weil ich finde, das ist tatsächlich sowas, wo es sich drüber zu reden lohnt, und was man ruhig debattieren kann. Und ja, finde ich ganz, ganz schrecklich, dass immer gesagt wird, ja, aber wir sind ja Sportler. Das hat, und genau sowas von wegen, ja, aber das war ja Sport, das hat ja nichts damit zu tun, dass es 1936 bei Nazis war. Natürlich hat es damit zu tun, denn es war bei Nazis so. Ja. Also, verstehe ich nicht. Also, finde ich auch überhaupt nicht gut, dass man das so unkommentiert dastehen lässt. Und
ja. Also, ich finde es auch schwierig. Ich muss jetzt nochmal auf den Ingo Hane vom MDR, der fürs Fernsehen auch da war. Der hat sich natürlich ringsherum auch informiert, ist auch auf Baustellen gegangen, hat auch gefragt, wo kommt denn ihr her, was verdient denn ihr so. Also das ist schon irgendwie auch krass, ne? Die arbeiten da 6 Tage die Woche, immer mindestens 12 Stunden, kriegen irgendwie sowas wie 750 bis 800 Euro im Monat. Während in Katar halt die Leute, glaube ich, als Einstiegsgehalt für einen Lehrer oder sowas wie 9.000 oder 10.000 Euro kriegen oder so. Also es ist quasi ein riesen Unterschied. Die Sachen, also Ingo sagte, die kommen irgendwie aus Bangladesch, aus vielen afrikanischen Ländern, aus Indien und so. Und die sagen aber unisono so, ich arbeite hier 2 Jahre, ich kriege 2 Jahre hier eine Arbeitserlaubnis und da versuche ich so viel wie möglich Geld zu sammeln. Und dann gehe ich nach Hause und ich verdiene hier trotzdem mehr, als ich zu Hause verdienen würde. Und das ist so ein bisschen die Erklärung dafür, warum die Leute überhaupt da sind, obwohl die Arbeitsbedingungen eben so schlecht sind. Ne? So, von daher kann ich zumindest für den MDR behaupten, das ist da schon noch ein Thema für das dahinter gab. Mhm. Und er wird jetzt am Wochenende für Sport im Osten würde quasi einen längeren Bericht auch für dem RB Trainingslager machen. Dadurch, dass wir heute darüber gesprochen haben, kann ich mir vorstellen, dass es da ein Bewusstsein und möglicherweise auch das Thema sein kann. Wir haben aber nicht explizit drüber gesprochen.
So. Es ist ja auch letztlich nicht nur diese Bauarbeitengeschichte, also diese Arbeitsbedingungen, wo es ja noch die Geschichte gibt von das viele ihren Pass abgeben und einfach auch nicht mehr rauskommen, also quasi davon abhängig sind, dass ihnen irgendwann der Pass zurückgegeben wird, damit sie ausreisen können. Gibt ja noch viel mehr Themen, die man bei Katar besprechen könnte, sagen wir irgendwie Frauen, Schwule, Judenhass etc. Also da gibt es ja Unmengen an Thematiken, die man rauspacken kann. Ich glaube, ich bin so auch so ein bisschen bei anderen. Was mich daran nervt, ist so eine Nicht-Debattenkultur, dass man sich so gerade als einen Sportdirektor, wo ich sage, der steht in der sportpolitischen Funktion, der ist nicht nur reiner Sportler, so. Der ist nicht,
überhaupt nicht.
Der ist nicht reiner irgendwie, was weiß ich, Empfänger von der Verbandsentscheidung, der trifft selber die Entscheidung, dass man sich dann so einer Debatte so ein bisschen entzieht. Ich glaube, das finde ich so ein bisschen schade. Wenn man, als ich das damals gefragt habe bei der Pressekonferenz, ob sie sich darüber Gedanken gemacht hat, war so meine Erwartung oder so meine Hoffnung, was ich so gehofft hatte, jenseits von dem optimalen Fall, dass man gar nicht dahin fährt, aber in so einem, in diesem semi-optimalen Fall von, okay, wir nutzen diese Bedingungen dort, dass man sowas sagt, ja, wir haben ein gewisses Bewusstsein dafür, wir werden so irgendwie vor Ort mit der Mannschaft uns irgendwie dem Thema auch widmen und damit umgehen. So, ich dachte, okay, das wäre auch ein super Umgang, da hinzufahren und zu sagen, okay, man nutzt es im Nachwuchsbereich. Immer redet man davon, Persönlichkeitsentwicklung, tralala. Und die Chance zu nutzen und zu sagen, okay, wir fahren dahin, laden uns vielleicht irgendeinen Experten aus Deutschland etc. ein und machen da irgendwie mal einen halben Tag statt irgendwie einer Wüstenrallye irgendwie ein bisschen irgendeine Form von politischer Bildung oder irgendwas, irgendeine Auseinandersetzung mit dem, wo ich da bin. So, wo ich so denke, ja, du kannst dich nicht darauf zurückziehen, dass du darüber nicht debattieren willst, wie es die Bayern gemacht haben auch. Ja. Und zu sagen, okay, das ist Sache der Politik, das hat mit uns nichts zu tun. Doch, es hat was mit denen zu tun. Sie machen irgendwie letztlich Marketing für das Land, wo sie hinfahren. Also das ist es. So.
Und da finde ich, sie werden zusätzlich, also was vielleicht, also ich stimme dir da wirklich in allen Punkten zu, ne? Und ich hätte mir das auch gewünscht, als ich die Pressekonferenz mir angeguckt habe und die Frage kam, habe ich auch so kurz angehalten, dachte mir, jetzt muss doch, also dieser Verein ist doch in vielen Punkten gerade Öffentlichkeitsarbeit so reflektiert und so klug. Mhm. Da muss doch das irgendwie in irgendeiner Form mal vorher Thema gewesen sein. Ja. Und daher fand ich das super platt, dass dann sowas, ne, so eine Vergleiche dann auch kam.
Ja, das fand ich auch ständig, dass es irgendwie, das ist tatsächlich extrem unvorbereitet vorkam, auf so eine Frage, wo ich so, müsste sie doch gerechnet haben. Also das ist so irgendwie, ne? Ja.
Es ist wohl so, die Spieler haben irgendwie zweimal am Tag Training gehabt, sind tatsächlich aus diesem Espa-Ressort nie rausgekommen. Da ist wohl gegenüber ein Einkaufszentrum, die sind maximal in dieses Einkaufszentrum gekommen und haben dann irgendwie am vorletzten Tag oder am letzten Tag diese Wüstenrallye gemacht.
Naja, die waren zwischendurch auch beim Handball und du hast ja abends immer mal eine Stunde. Also das ist ja irgendwie...
Genau, an Zeit, glaube ich, mangelt es ja nicht mal.
Also, ja.
Und wenn ich das mal eine Einheit auf.
Genau, die Möglichkeit hätte sich... Also, die sind, glaube ich, aus diesem Dings da nie rausgekommen. Möglicherweise gab es da auch kein Interesse. Die sind zum Beispiel nicht einmal auch in die Stadt gegangen. Das ist ja so ein bisschen vorgelagert und so. Wenn sich da jemand dafür interessiert hätte, dann hätte man das sicher machen können. Die Frage ist halt, das ist halt eine Frage, die du auch vorhin aufgerufen hast, die generell Sportler ist, warum interessieren sich Sportler offenbar nicht so sehr für Politik? Weil, also, als ich in Sotschi war, habe ich auch immer wieder Sportler gefragt, wie sie das so finden und so. Und da kam ganz oft die Antwort, ja, wir sind quasi Botschafter des Sports hier, wir sind Botschafter für Deutschland, wir wollen nichts dazu sagen. Und es gab
ich bin der Botschafter von Deutschland.
Deswegen repräsentiere ich mein Land und deswegen bin ich auch, ich bin hier sehr gastfreundlich aufgenommen worden und so. Also, ich finde das auch problematisch. Es gab da ein paar Rotler, die mir gesagt haben, dass sie da natürlich gucken, dass sie versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dass es aber auch schwierig ist, ne? Aber ganz oft gibt es da auch tatsächlich so eine Haltung von, ich interessiere mich da eigentlich nicht dafür.
Ich habe immer das Gefühl, dass es manchmal auch so ist, dass man eine bestimmte Kommunikationsart eingeimpft bekommt.
Ja, klar,
und dann ist es halt so ein Weg.
Das ist ja Kommunikationstraining.
Wir haben heute ein intensives Spiel gespielt. Genau. Der Gegner hat gut dagegen gehalten. Wir waren spritzig und...
Ich glaube, zwei Sachen dazu. Ich glaube, einerseits verstehe ich Sportler, gerade so bei Olympia, die irgendwie sagen, ich habe irgendwie keinen Bock, jeden Tag was zu Russlands irgendwie Quatsch mit Homophobie zu sagen. So, ich bin hier, weil ich irgendwie das einzige Mal in meinem Leben bei Olympia starte.
Auf jeden Fall.
So, das möchte ich mir nicht versauen lassen, das Erlebnis. So. Und das Zweite ist, dass es natürlich schwierig ist zu sagen, man könnte das Ganze über Augenschein lösen. Also ich meine, wenn die in die Stadt fahren, dann fahren die in die Stadt, dann gucken sie sich eine Stadt an, dann siehst du auch nicht, dass... Also sich eine Stadt angucken ist ja nicht dasselbe, wie sich mit irgendeiner Situation auseinandersetzen. Da brauchst du schon jemanden, der dir das vielleicht entschlüsselt oder dir vielleicht Sachen erklärt, Zusammenhänge zeigt etc. Also das ist schon ein bisschen schwierig so. Und letztlich hat es irgendwie dazu geführt, dass die Spieler, so wenn man bei Instagram etc. mal ein bisschen geguckt hat, was sie gemacht haben, war irgendwie so permanent Poolbilder von sich zu zeigen oder irgendwie schöne Wüstenrallyes, wie sie in den Sand springen oder bei der Handball-WM sitzen. Und letztlich tatsächlich der Eindruck vermittelt haben, dass sie überhaupt keine Auseinandersetzung mit dem führen mussten, wo sie eigentlich waren. So, das irgendwie, was ich total schwierig finde. Weil du prägst ja nicht bloß als Verein diese Außenwirkung von, wir sind in Katar, ist alles super, prima hier, großartiges Land. Sondern die Spieler mit ihrer irgendwie, ey, wir sind hier gerade in Katar und wir springen ja in der Wüste von einer Sandklippe oder irgendwie so einen Sandberg runter. Was für ein großer Gaudi. Also die prägen ja das Bild genauso mit, nochmal weiter, weil sie irgendwie tatsächlich diese Auseinandersetzung nie geführt haben.
Es war ja auch hier, als jetzt, wir wollten eigentlich drüber sprechen, aber ich muss das kurz ansprechen, Legida, als die erste No-Legida-Demonstration war ja auch Terence Boyd, hat er bei Facebook gepostet hier, wo er da mit so ein paar Leuten steht und schildern und dann schreibt ja, hat auch einer drunter geschrieben, du musst dann irgendwie vorsichtig sein, was du hier, wozu du hier Position beziehst und bla, also nicht so von wegen, welche Seite du wählst, sondern pass mal auf, mach mal nicht so viele politische Statements. Mhm. Das ist ja schrecklich, dass es diese Denkweise gibt, so von wegen, du bist Sportler, du musst mal ein bisschen Ball flach halten. So. Tja, aber
ich glaub,
so genauso empfinde ich es auch, dass das so kolportiert wird, dass man als Sportler sich entweder ein bisschen rauszuhalten hat oder vorsichtig sein muss, weil man sich damit gleich alles kaputt macht.
Was ich absolut verstehen kann, weil die Diskussion in Deutschland ist ja meistens, sobald du irgendeinen schlauen Satz sagst, wird dir eine Woche auf dich eingeprügelt. Ja, nicht schlauen Satz. Also natürlich. Egal. Das ist so.
Na klar.
Es gibt ja tatsächlich.
Das Doofe ist aber, dass die Leute es nicht aushalten und sich den Schuh gar nicht anziehen wollen, so dass sie echt dann sagen, oh nee, dann bin ich eine Woche lang in der Zeitung, das, weil ich gesagt habe, ich finde Legida scheiße, so.
Nee, weil es
von der Debattenkultur gibt. Genau, das ist total schrecklich. Ja. Also natürlich sollen sie doch sagen. Hätte ich super gefunden, wenn er sich hingestellt hätte, gesagt, Legida ist absolute Kacke. So, hat er noch recht gehabt. Und naja.
Ich denke, dass es tatsächlich auch Kommunikationstrainings gibt, die eher darauf geschult sind, solche Sachen zu vermeiden. Ne? Also diese Ausraster in der Halbzeit oder die Ausraster nach dem Spielende, die haben ja extrem abgenommen, was ja auch gerade im Journalismus oft ganz schön doof ist. Also natürlich würde ich gerne nach dem Spiel einen Spieler haben, der sagt, das war total scheiße, was wir heute zusammen gespielt haben, oder das war total geil. Die anderen haben einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen oder so. Und das kriegst du halt nicht. Du kriegst ganz oft diese weichgespülten Sachen. Genau. Ne? So. Und wenn man sich die Biografie von vielen Sportlern anguckt, dann bin ich mir auch nicht sicher, wo da sowas wie politisches Bewusstsein herkommen soll. Ne? So, also weil du natürlich auch über bestimmte Wege zum Profisport herangeführt wirst. Okay. Und wenn du dann quasi noch Sportsoldat bei der Bundespolizei bist oder so, ne? Dann, ich weiß nicht, ob das ab der
quasi. Das ist halt dieser apolitische Verein.
Ja, ich würde eher sowas sagen, wie, dass ja schon gesagt wird, was mir halt in Sochi begegnet ist, ich bin quasi Botschafter meines Landes und mir steht es nicht an, andere zu kritisieren.
Aber
und ich kann mir vorstellen, dass Fußballer, die dort in dieser Aspire Academy da irgendwie Training haben, dass die auch vielleicht ein bisschen dankbar dafür sind, diese luxuriösen Dinge erleben, ne? Und dass sie dann sowas wie sagen, es steht mir nicht an, das zu kritisieren, weil sowas habe ich mir im Leben noch nie erlebt. Und das ist nämlich auch was nämlich aus dieser Aspire Academy dann auch vermittelt wird. Das sind wohl die mit fast die weltbesten Bedingungen, die du dort erleben kannst, ne? Von den Hotelzimmern über die Regenerationsmöglichkeiten, über die Plätze, alles Mögliche, ne? So. Und dass du dann vielleicht, also ich finde es total schwierig, dass das nicht thematisiert wurde, nicht vom Verein und auch nicht, wie du angesprochen hast, vielleicht in so einer Art, wir gucken mal, was hier außenrum noch so passiert. Aber ich kann andererseits aus der Innensicht der Sportler, kann ich das total verstehen.
Man darf trotzdem, glaube ich, nicht in so eine Richtung von Wes Brot, ich esse das Lied, ich singe, rutschen. Was ich denen jetzt gar nicht unterstellen möchte, aber es kann halt so wirken, von wegen, wenn ich die ganze Zeit sage, Katar ist total geil, es ist super hier. Und halt nicht sage von wegen, dieses Ding ist vielleicht super, für uns, für den Sport ist es cool, was drumherum passiert darüber, da waren wir nicht. So.
Man könnte jetzt natürlich auch sagen, also ich will das überhaupt nicht relativieren, ne? So, es gab die Handball-WM, die parallel läuft, und die kritischen Töne von Sportlern zu dem, was da passiert, die halten sich aber auch sowas von den Grenzen. Ne? Also so.
Wie gesagt, ich persönlich glaube, erwarte nicht von Sportlern, dass sie während des Highlights des Jahres irgendwo hinstellen, sich permanent und irgendwie die politische Situation des Landes irgendwie lösen oder von sich aus thematisieren. Die sind tatsächlich da, weil sie irgendwie sich für ein sportliches Highlight qualifiziert haben und genau dieses Ergebnis haben. Und das Ergebnis kriegen sie ja auch. Das kriegen sie auch in Katar.
So, ne?
Da kann man irgendwie so sagen, oh, ich finde das scheiße, aber da sollte man eher irgendwie die Verbände in die Kritik nehmen, die irgendwie sagen, ey, für 200.000 Euro mehr gehen wir ohne Katar. Ja. Also das ist irgendwie, da finde ich, sind die Spieler jetzt nicht unbedingt die ersten Ansprechpartner, von denen man erwarten muss, dass die da irgendwie jetzt auftrumpfen. Wäre natürlich schön, wenn sie irgendwie ein politisches Bewusstsein hätten, aber das erwarte ich per se, glaube ich, nicht. Also da bin ich auch nicht so naiv. So. Ja. Aber ich erwarte schon von sportlichen Entscheidungsträgern, die irgendwie ein paar Jahrzehnte im Geschäft verbracht haben, dass sie irgendeine Idee haben von den Sachen, wo sie hinfahren und wofür sie sich entscheiden oder sich damit vertraut machen und vielleicht einfach einen Umgang damit wählen, der vielleicht auch angemessen ist. Also, ich glaube, mehr erwarte ich nicht. Der Andi zeigt schon, dass er weg muss. Es ist schon so spät.
Mhm. Wir können ja unseren derzeit wir können den zur Neuzugang, den israelischen Neuzugang bei RB Leipzig, der jetzt leider verletzt ist, ja auch fragen, wie er die Situation dort wahrgenommen hat.
Hier, was du vorholen, meinst du?
Wo er gerade noch so mit Glück doch noch einreisen durfte. Weil er Sportler, apolitischer Sportler ist.
Was hätten sie gemacht, wenn er nicht hätte einreisen dürfen? Hätte der Verein dann gesagt, nee, fahren wir nicht hin? Oder ich glaube, die werden trotzdem fahren. Das hätten sie schon irgendwie.
Ja.
Wegen der perfekten Bedingungen.
Ich glaube, ich habe echt damit so gerechnet, dass es auf jeden Fall noch durchgehen wird, weil man das irgendwie so mit eben diesem Argument, was ich nicht richtig finde, aber genau mit diesem Argument, was an das viele glauben, ist Sport und wir wollen nur in den komischen Dome da rein und das ist gut. Ja. Und ja, deswegen bin ich davon ausgegangen. Aber ich glaube, auch wenn, dann wäre es trotzdem gefahren. Weil das wäre ganz schön krass gewesen so von mir. Wir brechen mal kein Trainingslager. Kotter weg.
Ja, ich meine, mit den Möglichkeiten von Red Bull fliegst du dann einfach in die Türkei in der Zeit. Also ich meine, ich glaube, da lässt sich kurzzeitig was aus dem Boden stampfen. Das wäre jetzt nicht das Thema.
Also gerade, weil wir gerade über den Fall Omar Damari sprechen, ich glaube, die sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass er nicht mitkommt. Die Pressemitteilung, die dann kam, war ja sowas wie, haha, der darf jetzt doch mit, wir haben jetzt noch eine Lösung mit dem katarischen Verband oder so, oder mit dem Staat oder so finden können. Das heißt, das ist, glaube ich, keine Diskussion, die man führen muss, ob die gefahren werden oder nicht. Klar werden die gefahren.
Was ja tatsächlich eine Diskussion wert wäre, wenn man dann fährt und nicht irgendwie sagt, ja.
Ja, aber eigentlich glaube ich ja, zumindest war ich habe die Pressemitteilung so gelesen, wie der komplettiert jetzt doch das Team.
Ja.
Wir haben kurzfristig eine Lösung gefunden und das klang so für mich wie, eigentlich sind wir davon ausgegangen, der ist nicht dabei und jetzt darf er dann doch, na super, dann nehmen wir noch mit.
Ja.
Okay, ja, haben wir eigentlich schon mal über Fußball heute gesprochen?
Na, reichlich. Trainingslager, Damari. Was haben wir am Anfang? Ich habe es wieder vergessen. Am Anfang
wir haben über die Zeitung gesprochen.
Super Bowl.
Wir haben über den Super
Bowl. Ja, großartig.
Football und Soccer ist nicht dasselbe.
Ich finde, ich meine, wenn jetzt der André hier uns verlassen muss, weil...
Ja, ihr könnt gerne noch reden.
Wichtige...
Aber... Du hast noch 20 Minuten Zeit, bis deine Straßenbahn fährt. Wo läufst du so langsam?
Nee. 10 Minuten.
Also ich finde, wir sollten schon noch so ein bisschen über Dinge sprechen, die jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen näher an der Mannschaft sind. Wer kann sich jetzt Hoffnung machen in der Rückrunde? Wie sieht zum Beispiel im Sturm aus? Wir haben jetzt ein neues System oder ein neues altes System. Es wird wahrscheinlich jetzt in der Rückrunde 4-3-3 gespielt. Was ist jetzt so vielleicht von Terence Boyd? Wie sind da die Schwingungen aus Katar zu vornehmen und so? Also gibt schon noch so ein paar Sachen, die mich schon nochmal interessieren würden, da auch deine Fachmeinung zu hören.
Ah, ja, aber und du wirst immer genau, wie du mich kriegst, ne?
Mach's gut, André.
Tschüss, André.
André ist übrigens auch auf der Buchmesse, weil auf der Buchmesse wird dein Buch wahrscheinlich offiziell richtig vorgestellt.
Mhm.
Sag mal den Termin in die Runde.
Die offizielle Premiere ist am 14., am Samstag, dem 14. März. Es kommt aber am 9. und dann auf der Buchmesse bin ich, glaube ich, am 11.
Okay, also ihr solltet am 9. das Buch kaufen, am 11. zur Lesung von André gehen und dann gibt es ja auch noch ein Hörbuch und wer quasi die grandiosen Texte von André vorgetragen im Comedy Roast kennt, weiß, dass sich das Hörbuch auch lohnen wird. Jetzt muss aber Rote Brautpaar mindestens ein Leseexemplar kriegen.
Ja,
signiert es.
Nehmt's, kannst du es behalten.
Okay.
Lässt einfach hier, ne? Da ist die Tüte.
Geht klar. Das Mikrofon dürfen wir behalten. Das Stereo-Mikrofon.
Aber das wird André auch von seinem ganzen Honorar, was er für sein Buch kriegt, da wird er sich 20 davon kaufen.
Wahrscheinlich wird er sich einen Tonstuhl davon gucken. Ja, aber du willst noch weiterreden, ja?
Naja, guck mal, ich habe zum Beispiel Lukas Klostermann, der ja eigentlich der hat ja gegen Red Bull Salzburg, also in der Verteidigung ein gutes Spiel gemacht. Ist jetzt die Frage, was bedeutet das jetzt für die Rückrunde? Na, er ist quasi auch gelobt worden von Alexander Zorniger auf der Pressekonferenz danach, dass er sich gut gemacht hat. Die Frage ist, wie geht's mit Ante Rebic weiter, der es halt sich so ein bisschen mehr integriert hat, möglicherweise auch Kontakt besser zur Mannschaft hergestellt hat. Aber das Umschaltspiel von ich verliere den Ball und mache sofort Gegenpressing. Gegenpressing funktioniert offenbar noch nicht so richtig. Was bedeutet das für Daniel Frahn, dass der Quatschner nicht kommt? Also so Quatschner, Weißt du, also so, das sind ja schon nochmal sportliche Themen, die durchaus auch Leute, die jetzt vielleicht gespannt auf den Beginn der Rückrunde schauen, dann auch nochmal analysieren können.
Also ab jetzt geht es ein bisschen um Fußball. Wer sich für Fußball nicht so interessiert, der kann ihn abschalten.
Aber die drei, die jetzt noch da sind, die sind eh eingeschlafen und da können die
auch weiterhören. Ich finde das ja alles so ein bisschen, das ist so, ja, man kann jetzt irgendwie viel reden, ne? Ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir haben die Testspiele auch nicht gesehen im Trainingslager. Und sich so ein bisschen auf Aussagen von vor Ort zu verlassen, ist immer so ein bisschen gerade angesichts der, nun ja, analytisch überschaubaren Leistungen der Vor-Ort-Medien, was die Testspiele angeht, ein bisschen schwierig. Ja? Und von daher finde ich das persönlich ein bisschen schwierig, da irgendwie was zu sagen.
Na, offenbar heißt es ja schon jetzt, so wie gespielt wurde, dass also Terence Boyd ist noch nicht wieder fit, es wird 4-3-3 gespielt, dass Frahn mit ziemlicher Sicherheit jetzt in kommende Woche in Auer auch in der Anfangself stehen wird.
Warum?
Naja, weil einfach auch ein gewisser aus mangelnden Alternativen den Kollegen Jordi Reyna, den RB heute verpflichtet hat, der wird wahrscheinlich in der Woche noch nicht ganz integriert sein.
Naja, gibt ja verschiedene Varianten. Also erstens könnte was Vorwerk spielen. Damari fit sein bis dahin wieder. Also der wird am Samstag ja vielleicht auch mal eine Halbzeit spielen. Jetzt am Testspiel gegen Aalen. Und dann hast du ja im Trainingslager, wo der probiert mit Pause in der Mitte, dass du irgendwie Pausen als relativ physisch starken Stürmer in die Mitte stellst und halt auf den Flügeln die anderen Spieler hast. Da passt dann auch ein Rehner rein vielleicht als Flügelspieler. Also da gibt's ja verschiedene Optionen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass Frahn per se für die Startelf gesetzt ist. Seine Chancen haben sich natürlich enorm verbessert, dadurch, dass jetzt mit Quaschner ein Mittelstürmer nicht gekommen ist. Ein zentraler Stürmer oder jemand, der sich gerne zentral sehen würde. Bis jetzt hat er ja zentral auch eher selten gespielt, glaube ich, in Salzburg. Aber ja, das heißt, glaube ich, per se für die Startformation noch nicht viel. Also ich sehe ihn schon noch eher so als, naja, zweite Option oder als Backup, der eher auf der Bank sitzt und gut ist für die Stimmung im Team. Also so als Mannschaftsmaskottchen eher. Also mal gucken. Das ist natürlich ja, ist ja immer ein bisschen die Sache, wenn man die Testspiele so ein bisschen gesehen hat hier in Leipzig, oder das eine, wo er da im Mittel als zentraler Stürmer aufgelaufen ist in 4-3-3. Du hast natürlich schon gesehen, sobald da drei Stürmer sind, der hat natürlich auch mehr Räume, als er in der Hinrunde hatte, wo sie mit zwei Stürmern gespielt haben und der da irgendwie der Einzige war, der in der Mitte war und permanent zwei Innenverteidiger an sich dran hatte, die ihm körperlich überlegen waren. Also das war natürlich für ihn schon extrem schwierig. Und ich meine, dass er vor dem Tor eine gewisse Qualität hat, wenn man ihm den Ball auf den Fuß oder den Kopf legt, das weiß man. Und wenn er dann irgendwie tatsächlich von beiden Flügeln Leute hat, die im Fall der Fälle ihm auch noch was auflegen können, das kann schon funktionieren, klar.
Also, ne, so mein Eindruck, obwohl geht uns ja allen, wie uns, also wie dir, wie mir, dass die Eindrücke ja sehr begrenzt sind, aber dieses Modell Frahn in der Mitte, Froschberg rechts und Paulsen links, klingt doch zumindest nicht so schlecht.
Ja, in der Theorie. Also ich finde, das ist halt einfach, ich finde, da gibt es so viele offene Fragen noch, also dazu haben sie das auch zu selten gespielt, dazu ist irgendwie zum Beispiel das Spiel gegen Salzburg nicht aussagekräftig genug, weil du einfach gegen einen Gegner gespielt hast, der ein System spielt, was in der zweiten Liga keiner spielt. Also du triffst nicht auf so eine Mannschaft, die dich presst und wo du vielleicht mal auch Räume in der Tiefe findest. Du wirst in der zweiten Liga wieder gegen Mannschaften spielen, die in der Tiefe keine Räume haben. Und das ist halt dann, ich glaube, dann nach dem Aalen-Spiel sieht man das vielleicht schon ein bisschen besser. Das ist wahrscheinlich schon die bessere Zweitliga-Simulation, also nach diesem Aalen-Testspiel. Aber ich glaube, letztlich wird man erst nach so 2-3 Spielen der Rückrunde wissen oder nach der Winterpause wissen, wo so diese 4-3-3-Reise hingeht und ob das überhaupt funktioniert, ob nicht irgendwie die Balance zwischen Offensive und Defensive irgendwie, weil die Abstimmung nicht stimmt und weil die Lücken vielleicht zu groß sind, überhaupt nicht hinhaut und man irgendwie sagt, nee, das funktioniert nicht, wir stellen wieder den Kaiser auf die Zehen und müssen irgendwie da spielen mit zwei schnellen Stürmern. Also da, ich kann mir da in den nächsten Wochen noch so viel Verschiebungen vorstellen, die einen Frahn noch relativ schnell rausspülen oder ganz nach hinten schieben oder ihn vielleicht doch reinspülen, keine Ahnung. Das ist echt Das ist wirklich echt extrem schwierig zu sagen, weil da ja kann man aus den Testspielen vielleicht Ansatzpunkte rausnehmen. Was ich glaube, ist tatsächlich, dass der Forsberg funktionieren wird. Also ich glaube, das ist schon eine Geschichte, gerade auch, weil der sich relativ schnell akklimatisiert, wie so ein Pausen damals, der auch relativ schnell im Team angekommen ist, aufgrund seiner Art. Ich glaube, das wird schon gut funktionieren. Ob das jetzt in einem System mit einem 4-3-3 funktioniert, wird man erst mal sehen. Und wer da irgendwie der zentrale Stürmer ist, wird man aussehen. Also sehe das noch nicht unbedingt, dass dann ein Fran steht.
Denke ich. Auch in der Woche in Aue noch nicht. Weil ich würde mich ja fast festlegen auf diese, bei allen begrenzten Informationen, das kann man jetzt noch 20 Mal wiederholen, aber dass diese Forsberg, Fran, Paulsen, Sturmkette, also warum trainiert ein Trainer einen Dreiersturm so massiv wie jetzt zuletzt im Trainingslager?
Ja, aber wie gesagt, du hast ja auch die Möglichkeit, du stehst mit Forsberg links, Paulsen in der Mitte und rechts Rebic oder Reyna. Also du hast ja andere Möglichkeiten, diese Sturmmitte zu besetzen, selbst wenn Damari nicht fit werden sollte bis Aue. So. Oder selbst wenn der Trainer dann sagt, okay, das reicht mir nicht an Trainingseinheiten, die er bis jetzt hatte, ich will den Damari da noch nicht reinschmeißen, der kommt vielleicht zum Schluss für eine Viertelstunde. Selbst dann hast du noch ausreichend viele Möglichkeiten, das in ein System ohne Fragen zu spielen. Das ist so ein, ja, ich sage, dass es per se, dass ein Damari-Ausfall per se heißt, dass Fragen mitspielt. Also das sehe ich nicht.
Okay, da ich merke, dass dir das Thema jetzt nicht ganz so angenehm ist, wechseln wir das Thema jetzt mal. Und zwar auf diesem Punkt hier.
Ich bin Diego Dimme von RB Leipzig und ihr hört den Podcast von Rote Brause Blogger. Ja, hi, ich bin der Georg Teigel, Abwehrspieler bei RB Leipzig und ihr hört den Podcast von Rote Brause Blogger.
Das könnte man jetzt unendlich.
Hallo, meine
Das könnte man jetzt unendlich fortsetzen, aber eigentlich wollte ich den Punkt auf den vermeintlichen Zweikampf auf der Sechserposition zwischen Rani Khedira und
das ist langweilig.
Diego Demme bringen.
Ach, das ist ganz langweilig. Aber ey, was ist hier mit dem Nils Quaschner, ne? Das ist ja jetzt so eine fünfte Eierlikör und der erste jetzt wieder Jägermeister. Nils Quaschner.
Wir haben übrigens auch einen Jägermeister, der nicht ausgetragen.
Ja. Ist die Geschichte mit Nils Quaschner, dass die FIFA den Transfer quasi, den schon vollzogenen Transfer noch nachträglich wieder zurücknimmt, beziehungsweise sagt, okay, ihr könnt schon transferieren, aber der ist dann nicht spielberechtigt. Ist es peinlich für den Verein oder ist es eher sowas, wo man sagt, ja, passiert, konnte man nicht wissen? Du musst dich jetzt positionieren.
Ja. Ralf Rangnick hat ja heute oder gestern das auf seine Kappe genommen, gesagt, ja, da hätte ich irgendwie, zumindest war die Schlagzeile in der Bildzeitung so, nimmt es auf seine Kappe, ich weiß nicht, wie der genaue Wortlaut war.
Ja, der Wortlaut war ungefähr, ich nehme es auf meine Kappe, aber Hiemel verbietet sich, weil, habe ich vergessen. Also er sagt, ja, ist schon mein Ding, liegt in meinem Verantwortungsbereich, ja, aber ich eigentlich kann man uns auch nicht so viel Vorwurf machen.
Also ich würde ja behaupten, wenn ich an dieser Position wäre und man mir vorher gesagt hätte, da gibt es einen Passus bei der FIFA, die sagt das und das, dass ich dann vermutlich auch nicht auf den ersten Blick stutzig geworden wäre. Weil es gibt ja diese Kooperationsvereinigung zwischen Lieferung und Red Bull Salzburg, aus der jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht direkt hervorgeht, ist quasi Liefering die Reserve von Red Bull Salzburg oder ist es nicht die Reserve von Red Bull?
Aber das ist relativ eindeutig zu klären, weil es ist nicht die Reserve. Weil okay. Wenn es die Reserve darf es gar nicht sein, weil wenn es die Reserve wäre, dürfte sie nicht in der zweiten Liga spielen in Österreich.
Also vermutlich hätte ich dann bei der FIFA nochmal nachgefragt, was betrifft denn das? Weil ich glaube, das Selbstverständnis ist ja, glaube ich, ein anderes. Ne? Du hast quasi Red Bull Salzburg und du hast RB Leipzig und zwischen den, da gibt es quasi Verträge und dann gibt es den FC Liefering noch. Und also ich habe da schon ein gewisses Verständnis dafür, dass das übersehen wurde, wenngleich es natürlich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen peinlich ist. Ne? So. Und es steht ja auch die Frage, das ist ja dieser Smile Trebliak, ne, der ja noch nicht bei Red Bull Salzburg gespielt hat, aber offiziell bei Red Bull Salzburg ja unter Vertrag steht. Der spielt jetzt also quasi die Saison zu Ende bei Liefering und darf aber dann nicht, der darf den Rest der Saison keinen Einsatz bei Red Bull Salzburg
haben. Doch, hat er ja schon gehabt. Das heißt ja, der Punkt bei Trebliak ist ja, Also,
aber in einem offiziellen Spiel oder im Testspiel?
Liest euch das auf dem Blog durch. Ja, der hatte in dieser Saison, ich glaube, bisher Pflichtspieleinsatz in Salzburg. Er hatte am Anfang der Saison, bevor er nach Salzburg gewechselt ist, einen Pflichtspieleinsatz in Leipzig. Und der hatte ansonsten einen Lieferer gespielt. Das ist quasi der Fall, der in dieser Saison schon in 3 verschiedenen Vereinen, was laut FIFA-Regularien nicht zulässig ist, gespielt hat. Das ist ja genau dieser Punkt, dass er das Rangnick sagt, ja, wir haben ja hier den Fall Prevljak, da war das ja auch okay, da haben wir uns letztlich keine Gedanken drüber gemacht, so. Von daher war das für uns klar. So, und das ist ja das, wo man nicht so richtig, wo nicht unklar ist, aber wo es so ein bisschen schräg ist, dass jemand, der zuerst von Deutschland nach Österreich wechselt, für den ist es kein Problem, weil die Österreicher sagen, ja, es ist ein Kooperationsverein, das zählt jetzt nicht wie 2 verschiedene Vereine, so. Und aber wenn es andersrum läuft, der in Österreich bei 2 verschiedenen österreichischen Vereinen gespielt hat, die FIFA dann sagt, weil es ein internationaler Wechsel ist, FIFA sagt, na, der hat schon bei 2 verschiedenen Vereinen gespielt, uns auch egal, ob das die Österreicher als einen Verein sehen, das sind 2 Vereine gewesen, Leipzig wäre der dritte, funktioniert nicht so. Also du hast ja, das ist ja genau dieser skurrile Punkt, dass du mit Prevljak einen Fall hast, der eigentlich sich von Quaschner nicht unterscheidet oder von Quaschner in der Idee, er spielt in Leipzig, nicht unterscheidet und es bei Quaschner, bei Prevljak okay ist und bei Quaschner nicht. Das ist ja so diese Skurrilität des Ereignisses, dass du eigentlich dieselbe Praxis hast und aber eine unterschiedliche Verbandsentscheidung. Und deswegen so diese Idee von Rangnick zu sagen, okay, wir lassen das jetzt mal juristisch prüfen, damit wir da Sicherheit haben an dem Punkt, was ja völlig vernünftig ist, weil du brauchst da ja irgendeine Planungssicherheit, um irgendwie zu sagen, okay. Also die Idee ist ja weiterhin zu sagen, okay, Liefering ist ein Nachwuchsausbilder, das spielen irgendwie 19-Jährige. Wenn die sich da machen, wechseln die vielleicht nach Salzburg oder kriegen da zwischendurch schon immer mal irgendwie einen Einsatz. Und wenn sie vielleicht mal gut sind, wenn die auch mal in Leipzig spielen, wenn sie das wollen, so. Und von daher musst du das ja abklären. Irgendwie für zukünftige Wechsel einfach. Das ist nicht für einen Philippe Perez oder irgendjemanden, wo das dann vielleicht mal wieder ein Thema wird.
Naja, was es natürlich total schwierig macht, du kannst sagen, du verpflichtest jemanden für RB Leipzig, stellst ihn erstmal nach Salzburg und dann ist halt die Frage, wenn der dann, was macht der denn dort, ne? Wenn der einmal bei Liefering spielt und bei Salzburg, dann ist klar, dass der für den Verlauf der Saison nicht wieder zu RB Leipzig zurückkommt. Und das macht es halt schwierig. Also ich verstehe die Problematik. Ich sehe es andererseits auch gar nicht, also so in Sachen Wettbewerbsverzerrung, ne? Dann hast du quasi als RB Leipzig hättest du quasi Zugriff auf einen Pool von annähernd 100 Spielern, weil du kannst quasi alle, die du quasi bei RB Leipzig auch noch Vertrag hast, bei Red Bull Salzburg und bei Liefering, kannst du quasi jederzeit zugreifen.
Nee, das kannst du eben nicht, weil du hast ja immer noch Spieler. Also das ist ja genau das, was mich immer so an Debatten stört. Klar hast du erstmal eine bestimmte Möglichkeit, Spielern Angebote zu machen. Das ist der extreme Vorteil, weil du kannst ihnen für ihre Leistungsstufe verschiedene Möglichkeiten von Spielklassen anbieten. Wenn die U23 von RB Leipzig irgendwann mal aufsteigt und vielleicht bei sogar Drittklasse spielt, hast du sogar noch eine Möglichkeit, die irgendwo hinzuschieben oder unterzubringen. Und du hast ja aber jeder Wechsel von Salzburg nach Leipzig oder von Leipzig nach Salzburg oder wie auch immer, musst du ja mit den Spielern in irgendeiner Form und deren Beratern abstimmen. Und die Spieler und Berater müssen davon überzeugt sein, dass es für sie an diesem Punkt der Karriere der richtige Schritt ist, diesen Wechsel zu machen. Also du hast nicht einen Ralf Rangnick, der sagt, auch nur den hole ich mal aus Salzburg, den schiebe ich jetzt mal nach Leipzig rüber und den schiebe ich da zurück. Klar kann er das als Idee haben, sich vorzustellen, Spieler von A nach B zu schicken oder von A nach B transferieren zu wollen. Aber in letzter Konsequenz, und ich sag mal, in der modernen Welt mit Beratern und Spielern, die alle ihre eigene Meinung und ein gewisses Selbstvertrauen und ein gewisses, einen eigenen Kopf haben, muss man nicht glauben, dass man dem irgendwie diktieren kann, wie sie von A nach B zu wechseln haben. Also ich glaube, das ist ein bisschen utopisch. Also nimm so einen Quaschner. Der Quaschner hatte von Anfang an, als er aus Rostock geholt wurde, den Vorschlag oder diesen Karriereweg aufgezeigt gekriegt, komm nach Lieferingen, beweis dich dort, mach was in Salzburg und du kannst mittelfristig nach Leipzig gehen und dort Bundesliga spielen oder irgendwie höherklassig spielen. Und deswegen hat er dieses Angebot angenommen. Deswegen ist er nach Liefering gegangen. Das ist irgendwie das, worum er überhaupt dahin gewechselt ist. Und das ist seine Spielerentscheidung, einen bestimmten Schritt in seiner Karriere zu machen, weil die Perspektive für ihn richtig und wichtig ist. So. Und was ich ja auch so an dieser Debatte so schräg finde, ist ja tatsächlich, jeder deutsche Bundesligist hat irgendwie die Chance, irgendeine internationale Kooperation zu machen. Da hast du vielleicht nicht dieselbe Chance, irgendwie, dass der Sportdirektor bei den beiden Vereinen derselbe ist, was er im Fall Ralf Rangnick zukünftig auch nicht mehr sein soll. Aber du hast zumindest die Möglichkeit zu sagen, was ja auch Chelsea macht oder irgendwie andere Vereine machen. Oder gibt ja viele Vereine in Europa, wo es gibt diese Kooperationen, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, hier wir haben in Vereinen Spanien, Italien, tralala und gucken, was irgendwie am besten passt. Machen den später Angebote. Jeder Verein in Deutschland hätte die Möglichkeit, eine Kooperation mit irgendeinem österreichischen, belgischen etc. Club zu suchen und zu sagen, hey, im Fall der Fälle, es passt, kriegt ihr von uns ein paar Talente, die leihen wir zu euch und kriegen sie irgendwie nach 2 Jahren zurück und wir arbeiten ein bisschen zusammen. Sei es, weil die Vereine dieselbe Spielphilosophie haben etc. Also diese Möglichkeiten sind ja jetzt nicht irgendwie für die anderen Vereine verbaut. So, dass andere Vereine nicht die Möglichkeiten nutzen, irgendwie Kooperationen einzugehen und irgendwie zu gucken, wo man vielleicht Talente unterbringen kann und wie man sie entwickeln kann, ist ja irgendwie jetzt nicht die Entscheidung von RB Leipzig oder von Ralf Rangnick. Also das ist immer so ein bisschen, wo ich so finde, ja, klar haben die einen Vorteil, weil sie irgendwie intern irgendwie Sachen regeln können, aber.
Also dazu 2 Punkte. Zum einen ist das genau das, was du angesprochen hast, mit dem Quaschner und seinem Wechsel auch von Rostock, was ich in dieser Debatte, was irgendwie sofort aufsprang, ne, ist ja quasi gesagt hat, okay, ich unterschreibe hier und gehe erstmal nach Österreich, weil ich die Perspektive habe, hier zu spielen. Und dass jetzt für ihn, für seine persönliche Leistungsentwicklung, vermutlich genau der richtige Schritt gewesen wäre, jetzt hier zu spielen und in der 2. Liga und zu gucken, wie reicht es denn für die 1. Liga oder kann ich mich quasi hier so etablieren, ne? Weil es, glaube ich, schon ein Unterschied ist zwischen Red Bull Salzburg, obwohl die natürlich auch international spielen, und der 1. Fußball-Bundesliga, weil der nächste Wechsel wäre ja dann frühestens im Sommer möglich und dann sofort, wenn RB, was man aber mit 9 Millionen Ausgaben für in der Winterpause für neue Transfers, wo schon davon auszugehen ist, dass jetzt nochmal ein bisschen die Handbremse gelöst werden soll, gerade im Angriff da nochmal ein bisschen was getan werden soll. Also für den Quaschner tut es mir natürlich total leid, weil der natürlich da auch ein bisschen um seine Zukunftsperspektive beraubt worden ist. Und der andere Punkt, da stimme ich dir letztlich auch zu, mit den Möglichkeiten der Kooperation, die es ja auch gibt bei bestimmten, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber die es ja auch gibt und wo ja quasi auch unterklassige Vereine profitieren könnten. Ne? So. Und was vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen ein Signal ist, wie hier haben wir die Zukunft des Fußballs, die sich genauso abspielt. Ne? Dass quasi unterklassige Vereine, die sich gute Talente oder so nicht leisten können. Also ne, die Leihgaben von Pantrich oder auch von den Martinez nach Erfurt und nach Aue, das ist ja auch für die Vereine ist das ja was Gutes, dass sie da quasi spielen, ne, kriegen Spielpraxis, bereichern die Mannschaft und können der Mannschaft helfen, aufzusteigen oder die Klasse zu halten oder so. Mhm. Und das ist möglicherweise tatsächlich genau so ein bisschen ein Blick in die Zukunft des Fußballs, dass unterklassige Vereine nicht mehr mit vielen teuren Transfers, sondern genau so ein bisschen als
ist ja nicht ganz neu. Ich meine, so Leverkusen natürlich, oder so, die arbeiten ja schon seit längerem damit, dass viele Spieler verliehen werden, wo sie dann sagen, okay, wenn die zurückkommen, haben wir dann irgendwie Leute, die im Männerbereich sich bewiesen haben und man schon gesehen hat, ob die irgendwie.
Der Herr Kramer zum Beispiel.
Der Kramer als bekanntes Beispiel, ja. Und was natürlich so eine Kooperation mit einzelnen Vereinen noch interessanter macht und nicht irgendwie so für jeden Spieler einen neuen Verein suchen, ist natürlich im Fall der Fälle, dass du tatsächlich mit so einem Kooperationsverein nochmal ganz anders an Spielphilosophie arbeiten kannst oder vielleicht mit dem diskutieren kannst, welche Trainingsforderungen du machst, etc. Also du hast dann nochmal andere Möglichkeiten der Abstimmung. Also bei dem Clemens Fandrich zum Beispiel hast du das natürlich nicht. Der spielt jetzt ein halbes Jahr mindestens in Erfurt, in Aue und der spielt in Aue. Punkt. So, da gibt es wahrscheinlich okay einen Kontakt in der Zeit. Okay, vielleicht ruft ihn, schickt ihn der Rangnick mal eine SMS.
Ich fand sogar das sehr in dem lila Trikot.
Naja. Ich fand schon zwischen Stiepisch und Leonard sah nicht so richtig gut aus. Aber gut.
Die Ansprechhaltung von Stiepisch, obwohl der mir auch langsam, also immer nur das Positive.
Ja, das
immer
ist
nur
wahnsinnig so. Positiv. der geht voran, der hat schon jetzt Feuer.
Genau. Und für den Federico Palacio Martinez hat Rangnick ja auch eine klare Perspektive, hat er ja auch gesagt, irgendwie der spielt irgendwie, also der hat das Potenzial, 1. Liga zu spielen. Ne, so.
Ja.
Und von daher, du aus dem, was du gesagt hast, klang es so ein bisschen ein kritischer
Unterton. Nee, gar nicht kritischer Unterton. Es geht nur darum, dass es einen Unterschied gibt zwischen so einer Idee von, wir verleihen unsere Spieler, gucken halt uns Verein aus und verleihen die irgendwo hin. Also so das, was du gesagt hast, das ist vielleicht das Modell der Zukunft. von der die unterklassigen Vereine profitieren. Das ist so das eine. Das, aber das, finde ich, gibt es halt schon auch, vielleicht nicht ewig, aber schon eine ganze Zeit als Konzept, Spieler auch in größerem Rahmen zu verleihen. Also wieder auf Chelsea verwiesen oder auf Leverkusen. Und dann aber halt dieses, was ich eher meinte, so eine Kooperationskonzepte zu sagen, okay, wir suchen uns einen unterklassigen Verein und machen mit dem eine Vereinbarung, wo klar ist, da gehen Spieler bevorzugt hin oder man guckt, ob die gerade Spieler auf der Position brauchen, wo man einen eigenen Nachwuchsspieler hat und gibt die bevorzugt hin und hat einen größeren Einfluss darauf, was die für eine Spielphilosophie spielen, kann sich da vielleicht ein bisschen abstimmen und hat so ein bisschen mehr Einfluss darauf, wie die Spieler entwickelt werden. Nicht bloß, dass sie Einsatzzeiten kriegen, sondern in welcher Form sie auch Spielerentwicklung kriegen. Und das ist ja das, was zwischen so Salzburg und Liefering und Leipzig schon passiert, dass man sagt, okay, du hast da drei Vereine, die im Grunde eine ähnliche Spielphilosophie haben und ein Spieler wie Quaschner, der irgendwie von Liefering über Salzburg gegangen ist, anderthalb Jahre lang, wenn der nach Leipzig kommt, der kennt das System und braucht ja nicht irgendwie erstmal ein Jahr, bis er irgendwie Gegenpressing verstanden hat. Das ist ja, finde ich, eigentlich der essentielle Wettbewerbsvorteil. Mhm. So, ja, viel mehr noch als alles andere. Und da, ja, ansonsten hast du so einen Palacios, den holst du dir irgendwie hierher, wie vor einem Jahr, und der findet, kriegt der keinen Fuß auf den Boden, weil er irgendwie nicht zum Spielen kommt und irgendwie erstmal nicht ins System reinfindet und hinten ansteht, und das umgehst du natürlich mit so einem Schritten, also das ist schon irgendwie, ja.
Möglicherweise wirst du natürlich durch den möglichen Aufstieg von der zweiten Mannschaft, von der U23, von RB, dann vielleicht nochmal so eine Rochaden nochmal anders vermeiden können, und der du die einfach in der Liga noch höher spielen lässt. Ne?
So. Ich glaube auch, also wahrscheinlich schon in Regionalliga, aber noch eher in der dritten Liga, falls die U23 irgendwann mal die dritte Liga erreichen sollte, dann kannst du dir so eine Geschichte wie Liefering sparen, weil das Spielniveau in der zweiten österreichischen Liga ist tatsächlich also definitiv nicht höher als die dritte Liga in Deutschland. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Und dann, ja, von daher. Weil letztlich ist es ja auch so, wenn man sich so die Reserven von Dortmund und Stuttgart anguckt in der dritten Liga, muss man natürlich auch zugestehen, dass aus denen nicht so richtig viel dann tatsächlich hochkommt in die erste Mannschaft. Also das ist schon eher die Ausnahme, dass du einen Spieler über die U23 so entwickelt, dass er in der ersten Bundesliga auch Fuß fasst nachhaltig. Also das sind dann schon meistens Spieler, die diesen Schritt überspringen können, den U23-Schritt, und tatsächlich gleich in der Bundesliga landen. So, und die sich da auch durchsetzen. Also von daher ist es ja auch wieder die Diskussion, brauchst du überhaupt eine U23-Mannschaft? Also das ist so, ist das nicht letztlich bloß irgendwas, was man sich so ans Bein hängt, und ja.
Es gibt ja so Spieler wie zum Beispiel den ewigen Klostermann oder auch den Martinez, wo man dann schon auch bei den von Vereinsseite auch so viel Vorschusslorbeeren und so viel Vertrauen gegeben wird, ne? Wo man dann denkt, genau dort, ich meine, Klostermann spielt ja auch in der Oberliga, dass du denkst, okay, da ist so viel Vertrauen, die müssen sich ja durchsetzen. Ne? So, ich bin jetzt bei Dortmund oder so, bin ich jetzt nicht so dabei, dass ich weiß, was da quasi auch von oben nach unten an Vertrauen auch vermittelt wird. Ne? So,
ja, es gibt schon eine relativ enge Abstimmung zwischen den Vereinen.
Ich wüsste es auch, Klopp, ja, war ja auch bei der U23 von Dortmund. Ja. Am Brand, hat sich das angeguckt, das stimmt schon. Ja, genau.
Also, das ist nicht das Problem, ist, glaube ich, schon eher so ein Leistung. Also ich glaube, es ist schon im modernen Fußball so, dadurch, dass die Spieler ja auch immer jünger werden in den Ligen, auch einfach durch die physischen Ansprüche etc., dass du schon eigentlich mit deinem Talent mit 19 so weit sein musst, dass du zumindest zum Anschlusskader des Bundesligisten gehörst, um irgendwie eine Karriere zu machen. So, da kannst du mal irgendwie ausnahmsweise auch mal für Spielpraxis in der U23 stehen, klar, das passiert schon mal. Aber ich glaube, wenn du irgendwie, also Thomas Müller ist da wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Ausnahme, der ja ein Jahr lang U23 gespielt hat, bis er dann irgendwie bei den Bayern zum Zuge kam. Aber das ist tatsächlich eher selten. Also das ist schon gerade für die großen Clubs zumindest. Also ich glaube, bei kleineren Clubs sieht auch nochmal anders aus, für den kleinen Bundesliga-Clubs. Aber so für die großen Clubs, die so Richtung Champions League etc. schielen, ist die U23 tatsächlich nicht mehr wirklich ein interessanter Ausbildungsverein. Dann schickt man seine Spieler lieber für 1-2 Jahre zu einem Zweitliga-Club. Also ich glaube, das macht mehr Sinn. Oder gleich zu einem schlechteren Erstligisten. Auch modern. Das ist ja, die Kluft in der ersten Liga ist ja so groß geworden, dass wenn Dortmund einen Spieler nach Augsburg verleiht, dass ein komischer Vergleich, weil Augsburg wesentlich vor Dortmund steht. Aber schon, ja, du Spitzenclubs hast, die ihre Spieler zu einem Mittelklasse- oder Unterklasseverein in der ersten Liga schickst, weil sie sich bei dem Spitzenverein gerade nicht durchsetzen würden und bei dem anderen Verein trotzdem Spielpraxis kriegen, weil sie dort gut genug sind. Also das ist ja schon, diese Kluft ist ja tatsächlich so groß.
Na, wie jetzt und da zwischen Wolfsburg so und Bremen geschehen, ne?
Ja. Also das ist schon, da geht ja schon relativ viel.
Was haben wir noch auf dem Zettel?
Neuzugänge, Rückrunde. Schluss.
Ich wollte noch gucken, ob es irgendeinen Freitag gibt, wo ein RB Leipzig ein Heimspiel hat.
Freitag, in nächster Zeit, ne?
Ah, ja,
Montagsspiele haben sie.
Ja, das.
Freitags gibt's nicht.
Wieso? 1. März, Union Berlin ist ein Montagsspiel, ne? Nee, das ist ein Sonntagsspiel. Nee, das ist ein Sonntagsspiel. Aber der gegen Karlsruhe auswärts ist
ein. Karlsruhe auswärts ist ein Montagsspiel. Und Fortuna, Kaiserslautern auswärts müsste, glaube ich, auch ein Montagsspiel sein? Nee.
Aber nicht. Nee, Düsseldorf zu Hause ist ein Montagsspiel.
Düsseldorf zu Hause ist ein Braunschweig auswärts ist ein Montagsspiel.
Nee, wegen Demonstration am Freitag. Freitag ist ja jetzt bis zu Ende des Jahres der große Demonstrationstag in Leipzig.
Ja, nee, die DFL hat schon vorausgeplant, es gibt keine Freitagsspiele.
Du meinst, die DFL hat sich mit Legida abgestimmt?
Ja, Legida hat die Demonstrationstage bei der DFL eingereicht. Okay.
Das heißt, die Führung von Legida hat Einfluss bis in die DFL.
Die Führung, der Führer von Legida.
Die drei Führer.
Ja, haben sie.
Was wir hiermit auch aufgedeckt hätten.
Der Einfluss. Also ich, willst du noch über...
Hier na, ich würde gerne sagen, dass der von meinem geschätzten MDR-Kollegen geteilte Eindruck aus Katar ist, dass sowohl Fran als auch der Forsberg, vielleicht kann man es ja mal aufklären, weil es gibt ja eine schwedische Biathletin, die Magdalena Forsberg, die auch mit Forsberg ausgesprochen wurde. Und ob es zwischen Magdalena Forsberg und Emil Forsberg...
Hat die Forsberg vielleicht so ein Ding
über dem S? Nee, die hat kein umgedrehtes Dach über dem S. Ob es da irgendwie verwandtschaftliche Beziehungen gibt. Man weiß ja, dass sich der Emil auch beim Biathlon, was vor dem Trainingslager in Katar stand, auch wohl recht gut geschlagen hat. Möglicherweise gibt es da irgendwie eine genetische Prädisposition, was das
Biathlon... Das ist das Schwedengehen.
die ja auch mit Skiern geboren werden, wie der gemeine Volksmund so sagt.
Der Emil hat gesagt, er hat lange nicht auf Skiern gestanden, wenn ich das richtig verstanden
habe. Echt? Ja, das kann ja
Katar. Auch... Ach nee, das war woanders.
Ja, genau.
Ich verwechsel, die gehen ja schon. Das war alles so fantastisch.
Aber in Katar könnte theoretisch wahrscheinlich auch irgendwann eine Winter-WM stattfinden.
Ja, absolut.
Weil dadurch, dass sie versprechen, die Stadien auf 20 Grad runterzukühlen, gelingt ihnen das garantiert auch
irgendwie Biathlon-Stadien. Die ersten sein, die einen Skisprung-Weltcup ausrichten.
Na, die Idee gibt's ja in Warschau, in einem Fußballstadion, eine Schanze hinzubauen und dann dort, und da gibt es ja auch eigentlich ganz selten Schnee, aber dann dort so viel anzukommen, dass man quasi in dem Stadion Skispringen hat.
Ich finde eine Halle. Man hätte gerne eine Skisprunghalle in Katar.
Die dann entsprechend 150 Meter wahrscheinlich hoch ist, weil du musst ja
150 Meter hoch und Platz fast für, ich sag mal, mindestens 50.000 Skisprungfans, die dann aus Deutschland und Österreich eingeflogen werden.
Ja, genau.
Ach, das finde ich cool. Ich finde ja, wenn man...
Ich sag nochmal, das
zu Katar zu Ende. Man kann ja Katar auch gut sehen, weil sie sind diejenigen, die mit ihrer Handball-Nationalmannschaft quasi das Konzept von Nationenturnieren total ad absurdum führen. Also total modern sind. Sagen, okay, ey, lasst uns in Ruhe mit Nationen, wir kaufen uns alles ein, was irgendwie irgendwo mal Handballrang und Namen hatte und die letzten 3 Jahre nicht irgendwo in der Nationalmannschaft gespielt hat. Wir sind quasi extrem open-minded, antinational, weltoffen, der Vorreiter einer offenen Weltgesellschaft.
Ich finde, wir sollten dazu das nächste Mal für den nächsten Podcast Mario Basler einladen,
ja,
der ja auch schon in Katar gespielt hat.
Ließe sich kontrovers
diskutieren. Der vermutlich, wenn ihm angeboten worden wäre, eine katarische Nationalität anzunehmen und dadurch in der Nationalmannschaft zu spielen, das könnten wir ihn das nächste Mal fragen, ob er dann möglicherweise abgeneigt gewesen wäre oder nicht.
Nicht, aber den können wir nicht einladen, weil der darf ja nicht rauchen.
Dann machen wir das Fenster auf. Oder im nächsten Podcast könnte auf dem Balkon stattfinden.
Ja. Egal, du wolltest den Satz noch zu Ende führen.
Ich wollte den Satz zu Ende führen, dass Fran und Forsberg die Gewinner des Trainingslagers sind, zumindest laut Einschätzung meines MDR-Kollegen. weil Forsberg sich super integriert hat, also weil der auch durch sein offenes Wesen und wie man auch vielleicht auch mitbekommen hat, ich glaube bei irgendeiner Pressekonferenz wurde das gesagt, ist er von Yusuf Paulsen ziemlich gut an die Mannschaft rangeführt worden und hat wohl ein sehr kommunikatives, offenes Wesen, kann super Englisch sprechen, was ihm wohl die Integration nochmal...
Aber gut, Schweden und Englisch, das funktioniert ja sowieso immer.
Und warum? Weil die keine synchronisierten Fernsehserien haben.
Ja, absolut.
Um auch nochmal einen Bildungsauftrag mit diesem Podcast mitzugeben. Und Fran war da quasi in Katar natürlich durch Kwaschnor, dass das nicht, und durch Omari, dass er nicht spielen konnte oder so, sich wieder ein bisschen in die Mannschaft reingespielt hat. Ne?
Ich habe auch letztens irgendwo Omari geschrieben.
Damari. Oma ja. Damari, ja.
Aber ich so Dama Omari, ne? Also, irgendwas stimmt nicht. Ja, aber ja.
Okay, danke, dass du mich darauf hinweist. Dann gibt es so die Einschätzung, dass Ante Rebic sich zwar wohl jetzt besser integriert, aber halt noch nicht ganz, obwohl er jetzt ein halbes Jahr da ist, okay, er war auch verletzt und so, aber das Spielsystem jetzt noch nicht hundertprozentig verstanden hat. Und was mich gewundert ist, dass Scholt Kalmar immer noch mit einem ungarischen Übersetzer bei der Pressekonferenz sitzt, was so ein bisschen vielleicht auch, obwohl berichtet wird, dass er sich besser integriert, aber tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen eine Hürde auch zur Integration in die Mannschaft.
Ja, bei so einer Geschichte, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob jemand irgendwie auf einer Pressekonferenz sitzt oder in der Mannschaftskabine. Also ich glaube, er ist wahrscheinlich schon in der Lage, inzwischen ein paar Brocken Deutsch zu sprechen. Also da wird man ihn schon eingeprügelt haben. Aber sich auf eine Pressekonferenz zu sitzen, wie in Pausen nach 3 Monaten oder 4, ich weiß gar nicht, wo er das gemacht hat, und dort auf Deutsch zu antworten, das ist schon eher eine Nummer, die machst du nur mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein. Und da scheint er mir jetzt nicht so der Pausentyp zu sein, der irgendwie sagt, hier bin ich, quatsch mich an, ich quatsch auf Deutsch zurück. Da ist er wahrscheinlich schon eher so ein bisschen jemand, der da eine Sicherheit braucht und dann in dem Fall lieber den Dolmetscher nimmt.
Die
das Antworten, würde ich nicht so hoch eingehen.
Also die deutschen Antworten von Tamás Spordok hat er ja wohl auch ganz gut verstanden und man konnte ja auch erfahren, dass er zusammen mit seiner Freundin nach Deutschland
ist. Ja.
Genau, was noch so ein bisschen Gossip am Rande ist. Ansonsten, was habe ich noch auf meiner Liste? Ja, wir freuen uns auf die Rückrunde in Aue und nehmen Wetten entgegen, ob Clemens Fandrich dann krank ist oder nicht.
Das war's? Ja?
Du liest noch. Ich würde natürlich gerne noch über Tätowierungen sprechen.
Nee, ach, das ist gut.
und über Fans, wie immer.
Gut, aber, nee, eine Frage noch, letzte. Ja. Wo landet er wie am Ende der Saison? DFB-Pokal und Liga?
Na, ich glaube, DFB-Pokal ist jetzt Schluss. Mhm. Bin ich mir sogar relativ sicher mit Augsburg. Und Liga, 3. Platz. Relegation. Gegen Werder Bremen. Oder gegen die Relegation gegen Dortmund. Obwohl es ja bei den geschätzten Kollegen von Sportler 360 immer noch Leute gibt, die der Meinung sind, dass sie immer noch die Champions League schaffen.
Genau. Kommt drauf an, wie viele Vereine, die vor ihnen stehen, dann sagen, dass sie nicht in der Champions League starten.
Ehrlich gesagt, wenn man mich, also ich finde Platz 5 ist auch absolut top. Die sollen am Ende 5. werden. Und alles soll ein bisschen ruhig bleiben, ne? So, also so das, was jetzt so im Herbst so eine Aufregung war, weil quasi der Trainer ein bisschen Kritik bekommen hat, weil quasi mal jetzt auch verloren wurde und so, das finde ich also so aus meinem Tiefsten finde ich das ziemlich lächerlich, so noch ein Jahr 2. Liga und dann aufsteigen, absolut top, am Trainer festhalten, gucken, dass die Mannschaft wächst, dass Kwaschnor kommt, ne? Und
dann, aber bleibt der Trainer, wenn sie nicht aufsteigen?
Das ist halt die Frage und das ist kommt halt
drauf an, wahrscheinlich, wie sie nicht aufsteigen.
Das ist halt tatsächlich die Frage, ob der Verein, was ich aber hoffe, natürlich die Geduld hat, dann sagt, okay, und der macht einen guten Job. Also, ne, wenn man jetzt quasi die Transfers über den Winter sieht, mit den 9 Millionen geschätzten Summen, dann glaubt man, dass der Verein mit aller Macht aufsteigen will. Und dann ist halt die Frage, ob die Geduld dem Trainer auch gegeben wird oder ob der Geduld dann da ist.
Also ich finde ja so ein bisschen, das ist irgendwie so, wie sagst du das so, dass man, glaube ich, gucken muss, wie die Rückrunde läuft,
ja.
Um eine Wertung zu machen. Das ist ja irgendwie so das
Fahrzeug oder so.
Nee, ja, aber du musst ja letztlich, wenn du diese 9 Millionen integrierst, du musst irgendeine Entwicklung sehen. Ne? Also wenn die irgendwie, wenn sie zum Schluss immer noch irgendwie der schlechteste Sturm der ersten 10 Mannschaften sind, dann ist irgendwas schiefgelaufen. So. Das heißt immer noch nicht, dass du den Trainer kippen musst, aber das, dann hast du einen Analysebedarf. So. Und ich finde ja irgendwie, ich finde die Sache ist klar. Zorniger hatte immer 2 Jahre Zeit für die Valley-Liga vom Vertrag her. Das ist sowas immer angelegt. 2 Jahre, um aus der Illinois rauszukommen, 2 Jahre aus der dritten Liga, 2 Jahre aus der Zonia. Die Zeit hat er, finde ich. Also anders gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Mit 2 Jahre Zeit aus der zweiten Liga rauszukommen, das ist sein Auftrag. Und wenn er das schafft, dann hat er Erfolg gehabt. Wenn er es nicht geschafft hat, ist er irgendwie letztlich gescheitert. So, Punkt. Und von daher ist es eigentlich relativ egal, wie die Rückrunde läuft. Ich finde aber tatsächlich, dass man irgendeine Form von, also das, woran man jetzt zum Beispiel arbeitet, dass man irgendwie im Ballbesitz ein bisschen besser wird. Also ich glaube, das sollte man auf dem Platz auch ein bisschen sehen können über die nächsten Spiele, damit man irgendwie auch das Gefühl hat, da baut sich was. Ich würde sagen, DFB-Pokalsieger, habe ich am Anfang der Saison schon gesagt, das ist dieser Main-Wettbewerb. Berlin.
Okay.
Aber hat er erstmal
die Finalniederlage nämlich auch. Hat das schon rausgeflogen, oder?
Wenn du nach Berlin willst.
Was haben wir dann? Viertelfinale? Achtelfinale?
Die DFB-Pokalfinale.
Gegen Hertha?
Na, da scheint es. Egal gegen wen. Genau, das ist die DFB-Pokalfinale. Ist es eben und bei der Liga welcher. Ich bin auch so Platz 3 bis 5 wird es wohl, glaube ich, werden. Aus meiner Sicht. Ich glaube, 2 wird schwierig, weil dazu stehen zu viele Mannschaften davor. Also du müsstest ja dann letztlich bis auf Ingolstadt alle überholen. Und ich glaube, dazu hat zum Beispiel Braunschweig irgendwie zu konstant sein in der Rückserie. Danach ist dann irgendwie so alles möglich. Also ich denke, wenn man am Ende der Saison immer noch 7. ist, dann darf man das durchaus als Misserfolg interpretieren, weil egal, man muss nicht immer aufs Geld schielen, weil Geld ist nicht automatisch verbunden mit irgendwas anderem. Ja, wenn du 9 Millionen ausgibst, musst du am Ende der Saison besser sein als in der Mitte der Saison.
Punkt. Okay. Haben wir jetzt eigentlich, wie von manchen deiner Usern gefordert, mindestens 2 Stunden über Fußball gesprochen?
Ja, war schön mit euch.
Wie jetzt? Haben wir jetzt?
Ich bin durch.
Okay. War dann
mussten wir mal über Fußball reden.
Wegen mir mussten wir über Fußball reden.
Ich hätte ja auch verzichtbar sein können für heute.
Teil und Freude, Supergemütte Gewichtssponsor beim Dauerland-Team. Und Sie hören Podcast Rote. Habe ich vergessen.
Hoffentlich vergessen Sie nicht, demnächst mal wieder einzuschalten. War schön. Bis
in 3 Monaten?
Ja.
Ich habe nicht mehr gehört, was war.
Tyron Zeuge, super Mittelgewichter, baldiger Europameister, leider jetzt beim
Judo,
beim Partnersender Sat.1. Schönen Abend noch.
War schön mit dir, Dirk, war schön mit dir, André.
Schade, dass du schon gehen musstest vor einer halben Stunde. Aber den hätten wir mal irgendwie einladen sollen in der letzten halben Stunde zum Reden. Der
war sofort der trotzt. War so ruhig. Ne? Aber wenn es um Fußball geht, da
kennt es der André raus.
Klassenkampf ist alles.
Klassenkampf.
Fußball nicht.
Klassenkampf. Nee. So, jetzt muss ich aber auch mal pullern. Mach du noch
das nehmen Outro. Wir als Information noch mit und sagen ansonsten, habt's gut und einen guten Start in die Rückrunde. Bis dann.
Ja, das ist für mich im Podcast-Becken.